Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Möp, möp.
Bewegt. Es ist warm.
Bild Banausen.
Ja. Ja.
Du gehörst also zu den Podcasts, die im Sommer bei jeder Episode erwähnen, dass es warm ist im Sommer.
Und im Winter erwähnen wir, dass es kalt ist.
Und im Winter erwähnen wir, dass es kalt ist, richtig. Der allgemeine Wetterbericht, den alle schon wissen.
Mhm.
Der Facebook, der unnötigste Facebook-Status.
So lustig, dass du immer noch zu den Leuten gehörst, die Facebook erwähnen. Wir hatten, gestern hatte ich es irgendwie mit ein paar Leuten davon, dass wegen jetzt TikTok und dass das immer relevanter wird und so weiter und was die, mit der Aufmerksamkeitsspanne der Leute passiert. Und du erwähnst immer noch Facebook und wir waren uns gestern einig, Facebook ist noch nicht mal mehr für alte Menschen, ist einfach für tote Menschen.
Das ist einfach, ich zähle mich dazu.
Ja, aber du bist da noch aktiv, ne?
Mehr oder weniger, ja.
Ja.
Also jetzt auch nicht so wie früher, aber klar, wir sind ja da auch als Bewegtbanausen noch aktiv insofern.
Ja, das stimmt. Ja.
Du hast auch ein paar Leute, die bei Facebook tatsächlich noch unterwegs sind, aber bei Instagram dafür zum Beispiel auch nicht, von unseren Hörern insofern.
Ah, das gibt's auch noch?
Ja, da gibt's schon ein paar, die primär bei Facebook kommentieren.
Mhm. Okay, weil also ich habe jetzt zugehört, dass mittlerweile Instagram schon wieder zu den Dingen gehört, die man für alte Leute vorsieht.
Willst du einen TikTok-Channel machen?
Sollen wir noch einen TikTok-Channel machen? Um Gottes Willen, ey.
Können wir machen.
Ja, pff, Alter. Also wegen mir nicht.
Aber wir haben ja hier eine Social-Media-Expertin haben wir eingeladen heute. Mhm. Insofern, die kann uns ja mal mitteilen, was so up-to-date ist und was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und kann uns ja mal auf den neuesten Stand bringen.
Ja, wir haben es angekündigt. Es sind ISA-Wochen.
Ja, China-Wochen, wie wir sie nennen.
Oder
jetzt
so.
Hast du ihn ganz politisch korrekt in ISA-Wochen umgetauft. Da wollen wir gar nicht erst hin, in diese politisch korrekte Ecke, sondern ich nenne sie immer noch China-Wochen.
Okay. Ja, das eine schließt das andere nicht aus.
Wir können sie auch einfach Chinesa-Wochen nennen.
Chisa-Wochen.
Chinesa-Wochen.
Chinesa.
Drei Chiesas mit dem Kontrabass. Genau das. Aber es ist ja sogar tatsächlich eine ISA-Woche, weil wir nehmen mit ihr drei Episoden auf. Das heißt, diese Dame begleitet uns durch sämtliche Episoden, die wir in dieser Woche releasen, inklusive die
Exklusiv-Episode,
die nämlich Supporter hören dürfen. Da ist Isa auch nochmal mit dabei.
Mhm.
Also für Fans, bitte mal hier ein paar Euro rüberschmeißen.
Danke. Ja. Und Isa hat viele Fans. Das haben wir erst neulich wieder festgestellt, als da beim Bash irgendwie Feedback kam.
Isa hat viele Fans, ja.
Ja.
Wirklich, deswegen wurden mir die Daumen gedrückt?
Ja, die wurden die Daumen gedrückt. Und es wurden auch, keine Ahnung, was dich angeht, habe ich noch kein negatives Feedback irgendwo gehört. Also insofern, oder ein Kommentar so.
Kommt noch.
Die Schlampe soll wegbleiben. Gab's noch nicht. Warum ladet ihr die Bitch ständig ein?
Genau, was hier die stressige Alte andauert.
Ja.
Nee, gab's also noch nicht. Du bist nicht nur bei uns sehr beliebt, sondern auch bei unserem Zuhörerkreis. Deswegen, ja.
Das freut mich sehr, das kommt in meinem sonstigen Leben eigentlich überhaupt gar nicht so vor.
Ja, siehst du, dann hast du hier die Wohlfühlzone.
Das ist my happy place here.
Das ist dein happy place, ja.
Du musst mehr podcasten, schön.
Das ist my safe space.
Sehr schön, ja. Dann kommst du nach Hause und wird erstmal wieder geschlagen von ihrem Mann. Ja.
Läuft.
Deswegen nimmt sie auch drei Visionen mit uns auf,
damit
sie so lange wie möglich von zu Hause weg ist.
Ja, stimmt.
Das ist es.
Kalib, ja. Das meint er nicht so.
Nein, das meine ich. Also ich habe ja schon eine Liebeserklärung gemacht im Mikrofon. Das muss ja,
das stimmt.
Dann müssen wir auch mal die gegenteilige Schiene ein bisschen fahren, ja. Dass nicht hier zu einseitig wird.
Das ist übrigens, er hört den Podcast auch wirklich nur wegen euch und überhaupt nie wegen mir. Meine Episode hört das sich gar
echt, ja?
Nicht
an. Echt?
Ja.
Denkt sicher, die habe ich schon oft genug zu Hause, jetzt bräuchte ich
ja,
nicht
so,
noch einen Podcast.
Ey, Alter, geht mir so auf den Sack.
Aber ihr hört ja auch oft zusammen so, wenn ihr lange Autofahrten habt. Bist du dann diejenige, die sagt, ich will mich nicht selber hören, ich höre mir lieber die anderen Episoden an? Oder?
Nö.
Das ist jetzt nicht zwangsläufig.
Nö, aber...
Dass du so zu den Schauspielern gehörst, die nicht ihre eigenen Filme gucken. Da ist es nicht, oder?
Nö.
Okay. Nee, Isa hört sich gerne reden.
Ich nehme mich auch immer selber zu Hause gerne so ein bisschen auf und lasse das dann laufen.
Ja.
Nee, aber
schick
früher,
mir selber Sprachnachrichten.
Früher konnte ich das tatsächlich nicht machen. Ich habe ja früher so ganz unangenehm noch auf der, kennt ihr noch die Minidisc?
Natürlich.
Ja.
Und auf der Minidisc,
natürlich.
Da konnte man früher so ein Mikro anstecken und konnte selber quasi sich aufnehmen auf Minidisc.
Mhm. Mhm.
Und ich habe dann so eine Instrumental-Minidisc gehabt und habe dann quasi so
Karaoke.
Hab mich beim Karaoke auf dieser Instrumental Minidisc irgendwie mit aufgenommen.
Aha.
Und danach konnte ich es mir nie anhören, weil ich einfach nur fand, dass ich mich so furchtbar angehört habe. Und dann habe ich mich so krass über mich selber geärgert und dann war irgendwie sowieso alles vorbei.
Ja, gut, singen ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Baustelle.
Ich drück bei dir.
It's good to know we're not running low on crazy.
Ja.
Nee, ganz gut, das wirklich nie.
Aufnehmen und dann nicht selber hören können.
Ja. Aber das hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen gebessert. Aber ich pick mir jetzt natürlich nicht irgendwie die Episoden raus, wo.
Zu was hast du denn, das würde uns jetzt noch, das interessiert das Publikum natürlich immens, welche Songs das denn waren? Und welche Bands? Das müssen ja dann schon, nach meiner Rechnung müssen das wahrscheinlich die 90er gewesen sein, richtig?
Das, hallo? Können wir zumindest die späten 90er festhalten?
Dann nehmen wir die späten 90er, okay, Entschuldigung, ich wollte nicht beleidigend werden.
Das war wirklich alles dabei. Also von Metallica bis irgendwie Freundeskreis, wo ich dann so.
Auch Backstreet Boys?
Backstreet Boys schon gar nicht.
Ach, das war schon vorbei.
Ja, ja.
Da hast du Freundeskreis gerappt, ja?
Ich habe Freundeskreis gerappt und dann habe ich auch so jeden Gesangspart übernommen.
Okay.
Egal, ob das jetzt, weißt du, irgendwie Joy oder Brooke Russell oder auch von mir aus Gentleman war.
Ja, okay. Patois ging auch. Schön.
So richtig unangenehm fake Patois.
Geil, ey.
Es war ganz schlimm.
Alter, die Isa aus dem Schoß der Kolchose.
Siehst du, ja, auf jeden Fall. Ich würde es ein bisschen feiern, wenn Isa mit Patois-Dialekt hier einfach durch die ganze Episode führt und ihre Rezension so macht.
Das würde ich mich niemals trauen.
Jetzt probier's doch mal wenigstens.
Nein.
Eine Rezension, komm schon.
So geil, wie man die Leute immer nötigen will, sich zu blamieren.
Ja.
Ist doch kein Blamieren, ist sympathisch. Vielleicht wollen wir dadurch ein paar jamaikanische Zuhörer gewinnen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre dann der erste Moment, wo jemand sagen würde, so, okay, könnt ihr die bitte nicht mehr einladen? Ja.
Jetzt hier ist sie zu weit gegangen.
Ich weiß, ihr seid politisch nicht korrekt, aber das geht zu weit.
Genau. Ja. Hier ist dass Schluss. Die Chinesin aus Österreich anfängt, hier Patois zu sprechen.
Die Chinesin, was die hier abzieht.
Every Chinese person has been to Vegas, it's our Mecca.
Oh, well, except for the Muslim Chinese, because Mecca is their Mecca.
The Muslim Chinese, nicht zu vergessen.
It's very true.
Ach ja.
Ja.
Ich sag mal so, genug racist slurs. Aber bevor wir loslegen, hat Lee noch einen kleinen Bericht zu bringen von einem Film, den er nicht offiziell rezensieren will, oder?
Ach so, ja.
Aber du wolltest ein paar Worte darüber verlieren?
Das muss ich euch auf jeden Fall erzählen. Ey. Also Guess hat wieder mal alles richtig gemacht. Der hat sich jetzt nämlich nicht angeguckt.
Nee, ich war raus.
Aber ich bin der Einladung nachgekommen, weil Tom und Tino, die wir neulich hier zu Gast hatten, Masala Kraut, die haben wieder einen indischen Film präsentiert. Und Paramount Pictures hat den jetzt auch, ich glaube, weltweit sogar released. Mhm. Und ja, Tom hat uns den als den indischen Forrest Gump angepriesen.
Und ironisch?
Zuallererst dachte ich das. Dann meinte er so, nee, ist wirklich. Also es ist eine indische Version von Forrest Gump.
Inklusive der Drehbuchautor, oder? Ist das nicht derselbe? Oder hat er einfach nur einen Credit gekriegt dafür? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Der hat den Credit bekommen, das hat jemand umgeschrieben.
Okay, nicht er hat es neu adaptiert.
Nein.
Okay, schon mal gut zu wissen.
Eric Roth. Also ist eine richtige Neuadaption von Forrest Gump auf Indisch. Ich dachte jetzt so, es ist, weißt du,
ja, darauf der indische wollte ich Forrest Gump. Genau, ich dachte auch so, okay, die haben sich halt irgendwie so im Kern der Geschichte irgendwo bedient und dann halt so ihre Version draus gemacht. Aber nee, die haben tatsächlich das Drehbuch adaptiert und zum Teil fast schon Szene für Szene. Also manche Szenen sind wirklich 1:1 inklusive Shot und Einstellung übernommen. Und vieles ist dann aber eben auf Indien umgemünzt, was so den historischen Teil angeht. Und natürlich ist der hier auch nicht, hat er hier keine Pralinenbox.
Sondern?
Bhatura. Man weiß nie, was in einem Bhatura drin ist.
Es sind Golgappa.
Okay.
Golgappa ist so ein indisches Gebäck.
Und Dessert oder was? Okay.
Nee, es ist nichts Süßes. Das ist so ein. Ich habe das recherchiert, weil ich natürlich wissen wollte, was da geht. Mhm. Weil das wird in Kombination mit so einem gewürzten Wasser gegessen. Also das sind so Teigtaschen, die sind innen ausgehöhlt und werden dann mit Bohnen oder sowas gefüllt.
Ach so, ja.
Und dann kippst du da so gesalzenes Wasser rüber, weil das ist nicht wie an einer Stelle auch der Witz, dass er seiner Lady dann eine Box Golgappa bringt und da hat er vorher das Wasser schon mal reingemacht. Der Tollpatsch. Und dann ist das natürlich nicht mehr so genießbar. Also das muss halt, du nimmst diese Teigtasche, dann saust du dir alle Hände voll, indem du dieses Salzwasser darüber kippst. Und dann isst du das. Mhm. Und deswegen ist der Spruch auch nicht, dass das Leben wie eine Schachtel Pralinen ist, weil du nie weißt, was du kriegst, sondern das Leben ist wie eine Schachtel Golgappa, weil von den Dingern kriegst du quasi nie genug. Das heißt also, der sagt, wenn du schon voll bist, willst du trotzdem noch mehr. Mhm. Dein Magen ist voll, aber dein Herz will mehr. Und das ist so ein bisschen symbolisch für die Lust am Leben, die er hat, trotz aller schlimmen Dinge, die er da erfährt.
Okay.
Also ja, es ist eine sogenannte Hindification von Forrest Gump.
Hindification, wie geil ist das denn?
Okay. Ja, habe ich auch gelernt im Zuge dessen, dass ich mir jetzt hier ein paar Kritiken durchgelesen habe, weil ich schon auch wissen wollte, wie es sein kann, dass manche Leute den wirklich gut finden. Mhm. Und ich will jetzt gar nicht groß auf die Diskussion hinaus, weil man könnte natürlich generell in Frage stellen, inwiefern braucht man eine Hindi-Version von Forrest Gump oder inwiefern sind solche Remakes überhaupt notwendig oder... Ja, ich finde das an sich halt schon fragwürdig, aber ne, das ist gekauft so. Die haben das halt adaptiert. Das war wohl auch ein ziemlich langes Ding. Der Drehbuchautor hat da 10 Jahre dran geschrieben, hat dann nochmal 10 Jahre damit verbracht, die Rechte daran zu kriegen. Das Ding war also wirklich 20 Jahre in the making. Mhm. Und dann haben sie es wohl 4 Jahre produziert und Aamir Khan ist ein indischer Superstar. Der hat wirklich große Erfolge eingefahren in den letzten Jahren. Und der hat jetzt hier dieses Ding gemacht, produziert das auch mit seiner Produktionsfirma und spielt eben die Hauptrolle. Und der Regisseur, den Namen habe ich mir aufgeschrieben, der heißt Advait Chandan, Jahrgang 87, ganze 2 Credits. Mhm. Der hat sein Debüt, Secret Superstar, da hat Aamir Khan schon mitgespielt und der ist wohl auch super angekommen, hat gut funktioniert und der hat jetzt diesen Film inszeniert und hat sich in meinen Augen hier halt maßlos übernommen. Also unabhängig davon, wie viel der davor gemacht hat. Das muss auch mit der Regie zusammenhängen, weil ich behaupte, dass jetzt so ein Robert Zemeckis hier den Hauptdarsteller auch einfach anders geführt hätte. Weil der ist nämlich für mich so das größte Problem. Weil wie gesagt, ich will es gar nicht auf die Diskussion auch jetzt keinen unbedingt permanent den Vergleich ziehen zu Forrest Gump, weil die machen natürlich einiges anders. Und es gibt tatsächlich Leute in der Kritik, habe ich gelesen, die das für den besseren Film halten als Forrest Gump. Und da falle ich halt vom Glauben ab, ey. Also ich habe mir das alles durchgelesen und die Begründung, das funktioniert halt alles nur, wenn du wirklich drüber hinweg siehst, wie er das Ding spielt. Und das ist für mich halt wirklich das absolute Problem bei dem Film und auch damit der völlige Untergang. Weil, also, ey, das ist so grenzdebil, was der macht. Und ich meine, das war ja bei Forrest Gump auch schon eine Gratwanderung, weil du halt einen Typen hast, wo, ich glaube, bei Forrest Gump wird sogar erwähnt, was er für ein IQ hat. Hier heißt halt, wird er halt immer nur Dimwit genannt von allen um ihn rum und seine Mutter, also wir erfahren schon auch eben, dass er halt nicht der Hellste ist. Das ist aber so, wie er das spielt, ist das halt eher jemand im Spektrum. Mhm. Also das ist wirklich schon Autismus, aber halt leider auf eine Art, die borderline offensive ist. Alter, und dann, also es ist also rein schauspielerisch.
Ist das so wie der in RRR, als er so oft dümmlich getan hat?
Ja, viel schlimmer.
Noch schlimmer.
Alter,
okay, weil das hast du ja schon, das ging ja schon auf den Sack, dass der so dämlich war. So Dorftrottelmäßig.
Das ist hier viel, viel schlimmer.
Okay.
Weil bei RRR fahren die ja einfach einen Pathos und da ist von allem zu viel und das ist dann halt irgendwie ein Stil. Mhm. Und hier, Alter, stell dir vor, Mr. Bean und Marcel Marceau bringen ein ganz hässliches Teletubby zur Welt und so spielt er das Ding.
Ich stelle mir gerade den Beischlaf zwischen den beiden vor, danke dafür.
Alter, das ist wirklich, das ist so, also so ein Overacting habe ich das letzte Mal gesehen, als ich in Berlin genötigt wurde, mir das Musical von der Rocky Horror Picture Show anzugucken.
Okay. Eieiei.
Das ist wirklich, also mehr Overacting geht nicht. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm.
Klingt nach Still Not a Fan vom indischen Kino.
Ey, also. das ist, also gut, ja, dass man das raushört, ist klar. Nee, ich bin einfach wirklich nicht drauf klargekommen, wie der das spielt. Weil der dann auch immer so blöd in sich reinkichert. Weißt du, also der will so dieses Grenzdebile halt damit unterstützen, dass er immer so. Ey, wie wirklich auch da, wie so ein Teenage-Mädchen im Spektrum, Alter. Mhm. Also ist ganz, ganz schlimm. Ist wirklich das, und vor allem, das, also da kommen noch mehr Probleme dazu, weil das fängt natürlich damit an, dass er als erwachsener Typ mit Vollbart und Turban, weil es wird erzählt, dass er ein Sikh ist, das ist insofern wichtig, weil dann eben auch die politischen Unruhen im Land dann da eine Rolle spielen. So dieses Hindu und Muslim gegen Sikh.
Siehst du, das wäre meine Frage gewesen, weil mich interessiert schon die Parallelen zu Forrest Gump, ob die da aus der indischen Geschichte zum Beispiel auch was rausgenommen haben und
komplett,
haben das eingebaut.
Komplett, also okay. Hier wird natürlich nicht erzählt, Vietnam, dass er irgendwie einen amerikanischen Präsidenten getroffen hat, sondern die nehmen hier auch die Kriege, ne? Das ist alles, alles in Indien, logisch. Alles, das meine ich ja mit Ummünzen auf die indische Geschichte.
Okay.
Das
heißt, sie fangen
70er. Das heißt, das fängt in den 70ern an und dann geht es halt eben auch um die Kriege in den 80ern und deswegen so die Auseinandersetzung zwischen religiösen Gruppen und all das. Was halt so super schade ist, aber das könnte man natürlich Forrest Gump auch vorwerfen, aber er ist da halt immer nur so zufällig dabei. Und gerade wenn es dann zum Beispiel um diese Kriege geht und er dann da an der Uni ist in der Stadt und in der Stadt wütet da der Krieg, ruft ihn seine Mutter an und weil sie das früher immer schon gemacht hat, sagt sie ihm einfach so, du darfst jetzt die Wohnung nicht verlassen, weil draußen ist wieder Malaria. Und er dann wieder, okay. Und dann legt er auf und dann ist er, bleibt er halt drin und strickt. For fuck's sake. Und alle kommen die ganze Zeit an seine Tür und sagen, ey, wir brauchen dich, du musst hier bei unserem Team mitrennen. Und der so, nee, ist ja Malaria. Alter, und dann immer echt wirklich dieses debile Grinsen. Das hat mich so aggressiv gemacht, Alter. Dieses Overacting, ich bin nicht drauf klargekommen. Und das Allerschlimmste, pass auf, der ist, ich hab's mir auch aufgeschrieben, Amir Khan ist fucking 57 Jahre alt. Als es losgeht mit der Geschichte, wie gesagt, ist er da im Vollbad mit Turban, erzählt im Zug als erwachsener Typ, da kaufst du ihm die 57 Euro ab, ist alles fein. Und dann springen die natürlich zurück in der Zeit und dann siehst du erstmal den Jungen. Und das ist natürlich nicht er, sondern das ist dann halt ein kleiner Junge, wo, ne, der dann auch die Beinschienen kriegt und dann hast du 1:1 die Laufnummer, wo er die Schienen verliert, Alter. 1:1 das gleiche Ding. Nur, dass er halt nicht Run, Forest, Run sagt, sondern ich glaube Bark. So, wie auch immer, dann läuft Lal und der Junge, also wenn es um gutes Schauspiel geht, dann trifft er den Nagel auf den Kopf, weil der sieht zu 100% so aus, als könnte er nicht bis 2 zählen. Also der halt wirklich, der sieht so aus, als wäre er wirklich intellektuell mit wahnsinnig leichtem Gepäck unterwegs und ist damit aber halt, hat halt das Charisma von einem fucking Gurkenglas, Alter. Und dann guckst du dem irgendwie eine Weile zu, wie er dann da seine kleine Lady kennenlernt und in der Schule halt so die Probleme hat oder halt da immer wieder unterstützt wird und im Grunde eh nur das macht, was seine Mutter und seine Freundin ihm sagen. Und dann ist er halt irgendwann der junge Erwachsene. Und da ist es dann Amir Khan. Ein 57 Jahre alter Mann. Und selbst wenn die das 4 Jahre gedreht haben, also er war über 50 und der spielt jetzt
den kompletten Zeitraum, ja.
Der spielt jetzt den wir dann den Rest des Films über weite Strecken sehen. Ich habe wohl gemerkt, muss ich dazu sagen, ich habe nur die erste Hälfte gesehen, dann gab es eine Intermission, dann habe ich gesagt, okay, fuck it, ey, das kann ich mir nicht weiter antun, weil ich tue mir hier gerade selber körperlich weh.
Und das war ja auch mal ein Statement, weil der letzte Film, wo du rausgegangen bist, ist wie lange her, hast du gesagt?
Ist über 10 Jahre.
Über 10 Jahre, ja. Und Lee geht sehr oft ins Kino, insofern ist das schon,
ja.
Ist das schon
und ist auch Statement. Tatsächlich erst der zweite Film in meinem Leben, den ich im Kino abgebrochen habe.
Ach, überhaupt?
Ja.
Wie krass.
Aber ich habe das nicht, ja, weil, also normalerweise denke ich mir so, komm schon, also auch wenn es weh tut, das ziehst du durch. Hier,
also denkst du, ja, ich habe 8 Euro bezahlt, jetzt muss ich das hier auch aussetzen. Jetzt wurde es eingeladen.
Nein, also
jetzt hau ich ab.
Nein, mit der Mentalität hat das nie was zu tun. Ja, hier war es jetzt halt auch das Problem, ich hatte eine Begleitung, ne, so ausgerechnet auch noch jemand, der in Hollywood arbeitet und eher so mit der amerikanischen Branche vertraut ist.
Lieber mit Kurt Russell im Kino.
Der meinte zu diesem Film, okay, also dieser Film lässt deutsche Filme echt gut aussehen. Das ist dann auch irgendwo ein Gewinn. Ja, jedenfalls habe ich dann halt ihm zuliebe auch gesagt, so, hey, okay, du siehst auch nicht aus, als hättest du hier Spaß, so, lass uns gehen, weil, ja, mir taugt das mal so gar nicht. Deswegen, ich habe also quasi nur die erste Hälfte des Films gesehen. Aber jetzt sehen wir eben in dieser Hälfte über weite Strecken den 57 oder über 50 Jahre alten Amir Khan, der dann den Teenager oder halt die sehr jungen Erwachsenen spielt. Und jetzt kommt's, Alter. Wenn du dieses De-Aging siehst, da willst du Irishman den Oscar hinterherwerfen.
Okay.
Alter, das ist so unglaublich scheiße gemacht. Der ganze Screen wird so blurry dadurch und das ist eins von diesen Dingen so, wenn du es einmal gesehen hast, you can't unsee it. Weißt du, ich meine? Mhm. Weil sich der ganze Hintergrund durch dieses De-Aging irgendwie so mit verschwimmt.
Wie so ein Facetune-Filter auf
genau.
Instagram.
Richtig. Wie diese ersten Face-Swap-Apps, die es gab, weißt du, für das iPhone.
Die sahen auch nicht sonderlich realistisch aus.
Ja. Also hast du diesen über 50-Jährigen künstlich jünger gemacht, der das dann aber eben spielt wie Mr. Bean auf Crack. Mhm. Alter, das geht in der Kombi alles so gar nicht klar und da bin ich noch nicht auf den Inhalt, der eben stellenweise wirklich auch fragwürdig ist, weil ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf den ständigen Vergleich zu Forrest Gump, es geht lediglich darum, dass dieser Film geht schon nicht klar, weil er den einfach wie eine Farce spielt. Also es ist halt wie sich über Menschen im Spektrum lustig gemacht und halt auch hart verharmlost und einfach, wie gesagt, dann auch eben mit einem Charisma von einem Geodreieck. Alter, das ist alles so in der Kombination worst case ever, Alter.
Oha.
Das ist wirklich so schlimm, Mann. Das tat wirklich körperlich weh. Ich komme nicht drauf klar, dass Leute darüber hinwegsehen können. Und dann hast du halt diese Momente wie, und ja, kann sein, dass das jetzt ein Spoiler ist, aber wenn 10 Sekunden Inhalt von einem 2 Stunden 39 Film schon das Highlight ist und ich das damit spoiler, dann habe ich euch gegebenenfalls sogar einen Gefallen getan, weil den braucht ihr echt nicht gucken. Dass dann der Elvis Presley-Ersatz, dass der dann als Junge nicht Elvis Presley den Hüftschwung beibringt, sondern eben Shah Rukh Khan, einem Jungen, diese Pose beibringt, wo er die Arme so ausbreitet. Ne, weil die sich alle drüber lustig machen, wie der Junge mit den Beinschienen blöd abspackt. Und dann eben diese Pose, die tun halt so, als hätte jetzt eben der kleine Lal, hätte dann dem großen Shah Rukh Khan damals diese Pose gezeigt, die ihn so zum monumentalen Superstar in Indien gemacht hat. Und ich meine, das will ich auch gar nicht bewerten, weil die Pose an sich ist, finde ich, schon sehr sinnbildlich dafür, mit wie viel Pathos und wie wenig Realismus das indische Kino halt generell so hantiert. Deswegen ist kulturell ein anderes Ding, fine, whatever, so. Aber Shah Rukh Khan bringt diese Pose halt auch mit dem Pathos, du glaubst dem halt nicht, dass er privat so ist, aber dass der halt in der Figur so überzogen mit Pathos unterwegs ist, das ist gekauft. Ey, und jetzt hier eben ist dann dieser kurze Auftritt, auch hier wieder ein mit De-Aging versehener Shah Rukh Khan natürlich, weil der dann auch noch in seine Anfänge gezeigt wird und das zeigen sie dann in so einer kurzen Montage, dann, bis er halt alt ist. Dass der quasi mit dieser Pose halt zum Superstar geworden ist in Indien und dass der kleine Lal dafür verantwortlich war. Das ist dann ein Moment, wo alle im Kino aufgeschrien haben. Logisch, ne? Weil dann kurz Shah Rukh Khan zu sehen ist.
Das ist der Fanpleasing-Moment.
Ja, aber ich bin trotzdem auch hier immer noch weit entfernt davon zu sagen, das war jetzt hier ein Mörder-Kino-Erlebnis, weil alle im Saal so einen Mörder-Spaß hatten. Man hat schon mitbekommen, dass das irgendwie um mich rum haben, dass die meisten gefeiert. Der Typ direkt neben mir hat einfach nonstop Popcorn gefuttert, so dem war das offensichtlich auch ziemlich egal. Aber
war der Typ neben dir Classic Dave?
Nee.
Dazu muss man sagen, Classic Dave war auch im Kino.
Ja, der und saß aber eine ganze Ecke weiter oben.
Ach so, okay. Der hat's durchgesessen auf jeden Fall. Der hat sich den Film
der hat's durchgezogen, angeguckt. Ja. Und konnte dem sogar einiges Positives abgewinnen. Aber eben, also das war so der Moment, wo man halt eben die Reaktion vom Publikum sehr stark mitbekommen hat, weil die halt alle Shah Rukh Khan natürlich aufs Übelste feiern. Und das war aber so ziemlich das Einzige, was man da so an Reaktionen mitbekommen hat. Auch hier hast du natürlich wieder im Vorfeld die Credits und die ganzen Danksagungen an, ja, Gott und die Welt. Jetzt bei so einem Film ist mir auch klar, dass sie das am Anfang bringen müssen, Alter, weil ich hab's ja nicht mal über die Hälfte rausgebracht und geschweige denn, dass ich mir da am Ende noch die Credits reinziehe. Aber das heißt, es dauert auch hier wieder eine ganze Weile, bis es losgeht. Aber hat Tom uns ja erklärt, ist dann so. Aber dass dann wahnsinnig viele Reaktionen während des Films von den Leuten kamen, echt nicht. Also da habe ich schon sämtliche Kinovorstellungen in den USA erlebt, wo sehr viel mehr Interaktion oder Reaktion vom Publikum kam. Das war jetzt hier nicht die Riesenparty. Wie Tom das immer angekündigt hat, weißt du? So
ja, aber das wird bei so einem überzogenen Actionfilm à la RRR, wird das wahrscheinlich dann ein bisschen spektakulärer und lauter sein als bei so einem Drama.
Aber ja. Ist das denn, war denn, also muss ich mir das Publikum jetzt auch dann divers vorstellen? Oder?
Ja, klar.
Okay.
Sehr viel indische Menschen da. Und ich würde mal sagen, es ist schwer abzuschätzen, wie viel es genau waren schlussendlich, aber also zu Beginn der Vorstellung war das Kino bestimmt so zu 2/3 gefüllt. Dann kamen auch noch ein paar Leute nach, aber ja, waren also primär tatsächlich indisches Publikum.
Ja, die sind dann lustigerweise, ich bin ja am Potsdamplatz vorbeigefahren und da fuhr ein Auto vorbei mit dieser Flagge irgendwie aus dem Schiebedach irgendwie. Nicht die indische Flagge, sondern diese weiße, ich weiß auch nicht genau, was es war, aber die haben dann auch so rausgegrölt, so wo ich dann auch dachte, okay, und dann fiel mir ein, so parallel lief der Film gerade irgendwie vorhin da, wo Lee bei der Premiere war. Und die kam dann wahrscheinlich auch gerade her.
Ja, also Tom meinte in seiner Anmoderation auch, dass wohl die indische Botschaft in irgendeiner Form auch noch involviert war.
Okay.
Und es mag ja auch sein, dass das für Indien alles cool ist. Das Krasse ist, ich habe jetzt bei meiner Recherche zu dem Film oder beim Lesen der Kritiken dann auch festgestellt, dass Aamir Khan gerade einen derben Shitstorm am Laufen hat. Und das zum Boykott des Films aufgerufen wird. Deswegen hat er jetzt wohl auch in den ersten Tagen ziemlich beschissene Einspielergebnisse erzielt. Also die haben, glaube ich, so im Vorverkauf, im ersten Rutsch gerade mal 57.000 Tickets verkauft. Und das in Indien.
Und weswegen?
Das ist halt schon ein Witz. Der hat sich wohl vor ein paar Jahren, hat der sich kritisch geäußert. Aus westlicher Sicht völlig banal und irgendwo sogar nachvollziehbar, weil er gesagt hat, er spürt im Land wieder so eine aufkommende Teilung in der Mentalität. dass es so irgendwie so alte Sachen gibt, die wieder hochkommen. Und das ist so krass, da ist wohl das indische Publikum unisono, sagt dann, okay, der hasst Indien. Weißt du? So ist kein Patriot. Und dann ist der nächste Schritt sofort, alles klar, Boykott. Mhm. Geht nicht, guckt euch nicht Lal Singh Chadan an. Ja, und dann muss der sich da öffentlich entschuldigen und bettelt förmlich drum. Also ich habe dann auch so ein paar Tweets von ihm gelesen, wo er halt wirklich drum bettelt, guckt euch bitte meinen Film an. Mhm. Geht nicht deswegen nicht ins Kino und ich respektiere zwar alle, die deswegen sich das nicht angucken und so, ich respektiere eure Meinung, aber bitte, bitte guckt meinen Film. Ich dachte, Alter.
Okay.
Aber gut, also klar, wenn die das dermaßen hart auffassen, wenn er da mal, das ist wirklich Jahre her, ne, das Statement, dass der mal irgendwann gesagt hat, so, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimmung im Land ist hier nicht mehr so, wie sie sein könnte. Und prompt gehen alle auf die Barrikaden und sagen, Indian-Hater.
Die Cancel Culture ist da noch auf einem anderen Level, ja.
Ja, also, aber das hat uns Tom ja auch so ein bisschen erklärt, weil die Schauspieler da eben auch ein Superstar-Level haben, wo halt jeder Furz sofort interpretiert wird und weil die so einen immensen Einfluss auf die Menschen haben.
Naja.
Aber dass der Typ zum Superstar geworden ist, ist mir unbegreiflich, weil ich habe jetzt im Zuge dessen eben auch so ein IMDb-Interview gesehen, was sie mit ihm geführt haben, wo sie auch kurz so kurze Ausschnitte oder auf andere Rollen ihn ansprechen, die er davor gespielt hat. Und das sieht alles nicht viel besser aus. Und dann hat er aber den Beititel Mr. Perfectionist, ey, wo ich mir denke, Alter, was? So, was, also ja, gut, ist halt ist ein anderes Schauspiel, aber das ist einfach nicht gut, Alter. Das ist so, mit so einer Performance wirst du nie bei irgendwelchen Preisverleihungen in Erscheinung treten. Also das hat einfach mit Schauspiel, dann ja, dann ist Indien eine Schauspiel-Diaspora und ich habe da keinen Zugang zu. Aber das ist also, wenn sowas, auch hier, Masala Krauts, tut mir leid, Jungs, wenn ihr diesen Film in allen Ernstes guten Gewissens empfehlen könnt oder auch gegebenenfalls sogar feiert, das hat nichts mit Schauspiel zu tun, was der hier macht. Du kannst eine Rolle nicht mehr gegen die Wand fahren, Alter. Das ist so krass, ey. Du kannst dir wirklich, Alter, wenn du, der hätten die jetzt ein Livestreaming vom Tod des Handlungsreisen aus Wanne Eickel genauso gefeiert oder was? For fuck's sake. Wie gesagt, das Overacting, das ist bei einer Laientheatertruppe nicht mehr zu holen als hier. Das ist so krass.
Artsman.
Boah, Alter, der Typ, das ist unglaublich, Mann. Ich habe 1,8 Milliarden indische Rupia dieser Film gekostet. Ich habe das ausgerechnet und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es sind, glaube ich, 22,6 Millionen Dollar laut Google-Währungsrechner.
Okay.
Mann, dieser Film hat mehrere Millionen gekostet und der Typ fährt die Hauptrolle mit Anlauf gegen die Wand. Was geht denn ab? Das kann doch nicht wahr sein, dass der Regisseur nicht bei jedem Take gesagt hat, so, hey, sollen wir mal einen versuchen, wo du circa 200% weniger machst als das, was du gerade gemacht hast. Versuch mal nur da zu stehen und zu atmen, weil debil grinsen machst du ja eh. Der hat da doch so Backpfeifengesicht, Alter. Boah, das ist so hart, Mann, wirklich.
Jake Gyllenhaal ist, glaube ich, gerade zu einem Lieblingsschauspieler aufgestiegen.
Ey, Alter, ist wirklich, den schlechtesten amerikanischen Schauspieler würde ich x Preise geben für das Schlimmste, was ich jemals von ihm gesehen habe, im Vergleich zu dem, was der hier spielt, Mann.
Guck mal hier, der Eminem, der bewegt mit Banner hier mit einem Rundumschlag hier, spittet hier seit 20 Minuten seinen Hass auf die Welt.
Ich habe auch ein bisschen Angst, dass er gleich platzt.
Oh. Ja, bei der Hitze, ich mache ja keine stabile Seitenlage bei dir, ich lasse dich da links liegen.
Ja, denk an deinen Blutdruck, Junge.
Du, und auch da, ne, es ist ja Geschmackssache, es gibt ja auch große amerikanische Schauspieler, wo ich mir denke, hey, irgendwie, ich mag die Fresse voll nicht, es kann ja nicht sein, dass alle Welt den so feiert. Mhm. Und ich meine, jetzt hast du hier natürlich Millionen von Indern, die so einen Amerikan feiern und ich finde halt eben eh schon, dass der eine Fresse hat, die ich mir nicht gerne angucke. Aber dann eben auch so das Charisma wirklich von einem Gurkenglas, Mann. Mhm. Und das ist halt was, das kannst du Tom Hanks einfach, egal wie scheiße manche Leute Forrest Gump heutzutage finden, du kannst Tom Hanks nicht absprechen, dass er das sensationell spielt und dass er es schafft, diese debile Figur mit einem Charisma zu spielen, dass du irgendwie auf seiner Seite bist. Total. Ich habe Lal hier permanent gewünscht, dass er vom Zug überfahren wird, Alter.
Ich liebe diese absolute Fassungslosigkeit in Lies Gesicht.
Ja, Mann, weil das einfach, ich finde das auch ein Tritt in die Eier meines Berufs, Mann. Dass da jemand für über 20 Millionen einen Film drehen darf und die Hauptrolle so vergewaltigt, ey, das ist einfach nicht cool.
Da haben Tom und Tino dich einfach ins Kino eingeladen und du stellst deinen ganzen Beruf in Frage, so suchst dir jetzt einen neuen Job wegen dem Kinobesuch.
Nein, es beweist ja einmal mehr, wie subjektiv jetzt das alles ist und wie subjektiv das alles ist und wie halt eben auch kulturell Schauspiel anders aufgefasst wird.
Ja, deswegen bringe ich auch gerne die Vergleiche, weil das halt Sachen sind, die bei anderen amerikanischen oder westlichen Produktionen dann auch kritisieren oft so, weißt du, die Sachen, die hier halt auf einmal gefeiert werden von manchen Leuten. Das ist halt das, was ich nicht nachvollziehen kann, wo ich sage, jetzt kann man mir sagen, so, jetzt vergleiche ich das wieder, aber trotzdem, das ist so, dann dürft ihr auch nicht das CGI in amerikanischen Filmen irgendwie kritisieren oder das Schauspiel oder sonst was, so, wenn ihr das hier so geil findet. So, das kann ich ja nicht nachvollziehen.
Ja, erst recht, weil sie ja auch nicht den kulturellen Background haben. Also ich meine, das kam auch dazu, ne? Mein amerikanischer Freund, als wir da reingelaufen sind und er irgendeine weiße Frau im Sari gesehen hat, war er auch mal so, oh, okay, Cultural Appropriation, alles klar, wo sind wir hier gelandet? Mhm. Das ist halt so aus amerikanischer Sicht, ist das halt auch so, geht so gar nicht klar. Und er war dann auch so, okay, wie jetzt die zwei White Boys, die präsentieren jetzt hier einen indischen Film. Also okay, ey, in Amerika, vergiss es. Er so, Cultural Appropriation, ciao.
Ja.
Er so,
you gotta get out. You gotta save yourself some pain.
So, ja.
Ja, also es ist wirklich hart.
Ja, jetzt haben wir das auch in den Anfangsteil der Episode gepackt, damit Tom das auch ja hört. Das ist ja der Part, wo er auf jeden Fall mal reinhört.
Ja, also ich möchte trotzdem natürlich vorweg, da kann ja Tom nichts dafür, dass ich diesen Film so schlimm gefunden habe. Und ich finde es ja nach wie vor auch cool, dass die uns immer wieder einladen.
Ja, ja, auch immer wieder. Deswegen danke für die Einladung.
Auf jeden Fall, auch jetzt vielen Dank dafür.
Grüße an die Jungs.
Also wenn ein Film etwas beim auslösen soll, dann hat er das ja zumindest auch wirklich mit Bravour hinbekommen.
Mhm.
Es war halt einfach ausschließlich Wut.
Ja, hört man gar nicht.
Nee, ne?
Ich finde auch.
Ich habe mich gut zurückgehalten.
Das auf jeden Fall hast du dezent rübergebracht. Ja. Ruhe bewahrt.
Immer die Fassung bewahren, ist genau mein Ding.
Das erste Mal, dass er seine angestaute Wut und den Hass nicht auf mich irgendwie ausschüttet.
Ist auch mal angenehm.
Sondern mal so irgendwie in eine andere Richtung.
Amir Khan hat es abbekommen.
Genau, dass ich mich immer zurücklegen kann, das ist mal ganz angenehm.
Alter, und das, ey, wirklich, was für mich dann das nächste traumatische Ding war, ich will mir ja irgendwann die ganze IMDb Top 250 angucken.
Da sind ein paar indische Filme drauf, ja, da bin ich auch da.
Ja, und jetzt rate mal, wer eine der Hauptrollen bei Three Idiots spielt.
Ach, der ist dabei, oder
ja,
was?
Mann.
Ach, okay, der ist einer von den
Three Idiots. Der ist einer von den Three Idiots, ey. Und ich weiß jetzt schon, wie er das spielt. Und das ist, und das ist halt das Ätzende daran, weißt du? Hätte ich Three Idiots davor gesehen, wäre mir unter Umständen kurz negativ aufgefallen, aber es hätte unter Umständen auch nicht den ganzen Film ruiniert.
Mhm.
Jetzt habe ich diesen Film gesehen und weiß, dass der da drin ist. Der kann jetzt den Daniel Day-Lewis machen und ich werde den trotzdem scheiße finden.
Mhm.
Deswegen... Unglücklich gelaufen, ja, aber durch Three Idiots, also der ist jetzt auf jeden Fall weiter nach hinten gerutscht in meiner Prioritätenliste.
Aber guck doch, mach's doch einfach so, du vergisst doch ganz oft auch einfach Filme, die du geguckt hast. Vielleicht, weißt du, packst du Three Idiots einfach so dir auf die Liste für dann in einem Jahr.
Ja, das wird jetzt auch frühestens dann passieren wahrscheinlich. Ja, also das Ding ist, wenn mir was so weh tut, dann weiß ich nicht, also ich kann mir gut vorstellen.
Der Schmerz sitzt tief.
Ja, vor allem, wenn ich jetzt halt dieses Backpfeifengesicht wiedersehe, dann kommt das auch alles wieder hoch. Weißt du? Also ich werde ja das Gesicht nicht vergessen, leider. Also das ist so. Die Fresse vergesse ich nicht mehr, ey. Und deswegen, da werde ich vermutlich nicht drum rumkommen, dass das wieder schlechte Gefühle in mir hochholt, wenn ich mir jetzt Three Idiots angucke. Aber wer weiß, vielleicht ist der Film ja anderweitig gut.
Ey, wenn du mal eine Rolle haben solltest, die dich richtig wütend macht, dann muss man ja bestimmte Songs hören und sich so in so Mut bringen. Du guckst dir dann einfach nochmal den Film an. Oder ein Showreel von dem Schauspieler.
Auf jeden, ja, Mann. Das, also.
Dann hast du das Mindset.
Ja. Aber es ist so krass, Mann. Der Typ ist wirklich, also Superstar ist wirklich das Wort, was man für den wählen muss, wenn es um sein Ding in Indien geht. Ey, der ist halt wirklich auf einem richtig großen Level.
Mhm, okay.
Und dann sowas. Wow.
Krass.
Ja.
Ja gut, also jetzt kann ich überleiten, indem ich nicht ganz so schockierende News habe, aber schon so ein bisschen überraschend.
Du willst jetzt nicht Lees Punkte hören?
Lee wird keine Punkte geben für einen Film, den er nicht mal zu Ende geguckt hat, oder?
Richtig, ja.
Ja. Aber vielleicht für alle Classic Dave hat den Film immerhin fünf Punkte gegeben.
Ja, Classic Dave hat sich auch Dance Flick geholt. Also,
ja, aber der konnte mit dem indischen Kino bisher so ähnlich wenig anfangen wie wir. Also der war auch bei den anderen Filmen war er ein bisschen underwhelmed, also bei RRR und bei diesem Iga-Fliegenfilm.
Ey, aber allein, dass er den besser als Iga fand.
Den fand er besser, ja.
Blick ich auch nicht. Besser. Und wir haben ja schon beim Antagonisten, bei Iga gesagt, der spielt das aber schon auch so groß, dass man es kaum übersehen kann. Ne? Also der hat sich da ja schon auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber das ist nichts verglichen mit dem, was der hier macht. Aber gut, ja, also Dave scheint da mitunter unterhalten gewesen zu sein.
Ich verstehe aber nicht ganz, warum das De-Aging so scheiße aussieht, weil letztendlich waren das die gleichen Leute, die auch bei Avengers die Special Effects gemacht haben. Also insofern muss das doch müssen das doch Hammer-Effekte sein. Das sind doch die Effektstudios, die die ganze Welt irgendwie beliefern.
Ja, wenn man Tom glaubt, ja.
Ja, Tom.
Und Tino.
What the fuck? Wie will Irishman wieder zurück ins Oscar-Rennen haben?
Ohne Scheiß, ey.
Boah, okay, aber worauf ich jetzt übergeleitet habe, ist, ich habe mir einen Film angeguckt, den du schon rezensiert hast, und das ist lange her, das war in Episode 36. Und ich habe jetzt mal das Triple voll gemacht und habe mir die komplette Filmografie jetzt zugemacht von einem Regisseur. S. Greg Sala. Und haben mir jetzt endlich den dritten Film angeguckt von ihm, Bone Tomahawk.
Ja, Bone Tomahawk.
Richtig. Und ich war ja großer Fan von Dragged Across the Concrete und von A Brawl in Cell Block 99. Und jetzt habe ich mir den dritten angeguckt und der ist so von den Zutaten, ist das ein Film, dem eigentlich gefallen müsste, weil die anderen beiden Filme haben ja auch ein relativ slowes Pacing und so. Aber hier muss ich sagen, Alter, was so das Pacing des Films angeht, war ich ein bisschen underwhelmed, definitiv. Also es war ein cooles Finale. Aber
ja,
der hat sich
ja Slowburner, ne?
Aber was für ein Slowburner, Alter. Mhm. Da ist ja 80 Minuten, ist ja da gar nichts passiert. Also wirklich so gut wie gar nichts. Da konnte ich ja nur in den Landschaftsaufnahmen und so ein bisschen ergötzen. Und das war ja ein komplett lahmer Aufbau. Also das hätte man ein bisschen straffen können. Ich fand die vom Tempo tatsächlich ein bisschen unglücklich. Mhm. Dann hat aber die letzte halbe Stunde wiederum das Finale hat aber auch einiges wieder rausgeholt. Das fand ich dann wieder großartig und da war er dann wieder an der Spur. Aber ich muss sagen, dass der so in der Rangfolge von diesen drei Filmen, obwohl ich ja Western auch liebe und das Szenario mit diesen Kannibalen auch großartig war, wo ich dich übrigens auch, das habe ich in der Rezension auch gehört, fand ich auch ganz lustig. Da bin ich mit meinem Halbwissen, weil ich diesen Film natürlich noch nicht gesehen habe, ich dir erzählt, das wäre irgendwie so ein Zombie-Szenario im Western-Genre und deswegen hast du dir den Film angeguckt. Ich meine, gut, streng genommen, im Robinson-Club würden Zombies und Kannibalen wahrscheinlich am Buffet dann nach der gleichen Abteilung fragen, aber es ist trotzdem nicht ganz so in die Richtung gewesen, aber auch dieses Kannibalen-Szenario war auf jeden Fall sehr cool. Aber bis der da hinkommt, Alter, also diese 80 Minuten, einfach nur wir laufen durch die Gegend, das fand ich schon ein bisschen zäh.
Ja, der lässt sich Zeit.
Der lässt sich wirklich Zeit, das ist wirklich ein Slowburner vom Feinsten. Er hat immer noch 7,5 Punkte von mir gekriegt, von dir hat er 8 bekommen. Das ist tatsächlich ein Film, hätte ich nicht gedacht, der bei dir einen Tick besser abschneidet als bei mir.
Ja, aber das ist schon sehr ähnlich, ne?
Ja, ja. Also Bone Tomahawk können wir jetzt hier auch abhaken, ich trage mich damit 7,5 in die Tabelle ein. Ich weiß, er hat viele Fans, aber ich muss echt sagen, so dieses Tempo am Anfang hat mich so ein bisschen rausgebracht.
Und findest du den wirklich so brachial, blutig, hässlich am Ende, dass man das explizit erwähnen müsste? Weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das mal jemand erwähnt hat, dass ich das ruhig hätte sagen können, dass das...
Naja, ich weiß schon, was diejenigen meinen, weil du bist dann tatsächlich so, dass du so Filme, die halt extrem hart sind, sowas wie Martyr oder jetzt auch Bone Tomahawk ist ja eine Szene, die wirklich... wo wahrscheinlich die Leute, also eine empfindliche Seele würde da wahrscheinlich kotzen, so neben der Couch. Und du bist dann öfter mal so, dass du so lapidar sagst, ja, war okay, ja gut, wurde halt die Haut abgezogen oder so bei Mathieu oder so, weißt du, so eine Sachen. Also du bist dann relativ emotionslos, wo ich auch denke, Alter, ich gucke viele Horrorfilme und ich fand diese Momente auch teilweise hart und bin da so immersiv drin, dass ich sage, das ist schon krass. Und du bist da immer so ein bisschen...
Ja, mich lässt das ziemlich kalt.
Ich lässt das kalt, ja, die ist das ja. So, weiß nicht, ich glaube, du bist ein Soziopath innerlich. Das wäre eine Erklärung.
Ja.
Also da sind schon teilweise Filme, die wirklich hart sind und die an die Grenzen gehen, wo du schon so schlucken musst, die du dann relativ so kalt halt dir angeguckt hast, so als wenn du gerade irgendwie, als wenn du dir eine Doku über Spaghetti-Produktion anguckst.
So geil, wie Lee gerade guckt, so wie er gerade selber reflektiert, so.
Er hat recht.
Nee, ist was dran tatsächlich, aber deswegen, ich finde das auch in Dokus fände ich das um Längen krasser. Mhm. Also ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass ich halt weiß, dass Fiktion ist und es mich deswegen irgendwie... Also oder zumindest hat es wahrscheinlich bisher noch kein Film in der Richtung geschafft, mich so da reinzuholen, dass ich dann da mitfühle oder so.
Also für den Western hat er wirklich ein, zwei Momente, wo ich mir schon vorstellen kann, dass der eine oder andere da umkippt oder im Kinosaal rausrennt oder so.
Ah ja?
Ja, so der, die also, besonders sensiblen, wo ich ja nicht zuhöre.
Ich habe festgestellt, was ich zum Beispiel viel krasser finde, ist, wenn sich Leute irgendwie, wenn die blöd umknicken oder so, ne, oder wenn irgendwelche Bänder reißen.
Ja, weil du das nachvollziehen
ja,
kannst.
Ja, wahrscheinlich.
Deswegen
ist das finde ich tausendmal schrecklicher, als wenn da mit dem Messer irgendjemand auseinandergenommen wird.
Aber hier sind ja auch Bänder gerissen.
Naja.
In einem Moment. Ja gut, mehr würde ich nicht sagen, aber es ist schon krass. Und natürlich großartig besetzt hier mit Kurt Russell, Dear Jenkins und wer da alles mitspielt und hier. Also gute Leute auf jeden Fall am Start. Lily Simmons natürlich. Immer eine Augenweide in jedem Film und jeder Serie. Also ich habe den schon gerne geguckt, aber der hätte schon ein bisschen schneller aus dem Pushen kommen können.
Ja, weil ich glaube, es meinten ja auch viele oder bei vielen ist er so beliebt, weil die der Meinung sind, dass der eben durch dieses Slow-Pacing eine krasse Stimmung aufbaut.
Ich habe ja auch grundsätzlich nichts gegen Slow-Pacing. Also selbst Dragged Across the Concrete, ich glaube, Bone Tomahawk ist ja sogar sein kürzester Film von diesen drei. Und die anderen beiden haben definitiv auch langsame Phasen und haben so Phasen, wo nichts passiert. Das ist ja auch so Raven-Style so. Ja. Also Raven baut ja seinen Film auch extrem lahm auf. Aber entweder du kaufst es halt und es fällt dir nicht auf und du findest es geil, da so eingelotet zu werden. Oder so wie bei mir hier, dass ich so nach einer Stunde 20 auf die Uhr gucke und denke, okay, jetzt geht's los. Es ist halt ein bisschen zu lang, Freunde.
Mhm.
Und das sollte ein Film eigentlich nicht machen, dass du darauf gestoßen wirst. Also
ja.
Das ist aber auch mein einziges Manko. Ansonsten ist das echt ein gutes Ding.
Mhm.
Aber ich bin nicht bei diesen absoluten Lobpreisungen. Bei mir ist er echt an dritter Stelle, was seine drei Filme angeht.
Mhm, okay, interessant. Du kennst, okay. Isa, du kennst noch keine von seinen Filmen, ne? Wahrscheinlich.
Nee, also das sind so zwei Sachen, Western und Horror. So, eher nein.
Ja, du hast es mehr als Horrorfilm bezeichnet als Western. Du hast es als Horrorfilm im Western-Szenario bezeichnet, so würde ich das gar nicht nennen. Also für mich war das Western mit sehr ungewöhnlichen Antagonisten, so würde ich es halt eher nennen.
Mhm. Okay.
Also ich würde es eher ins Western-Genre tatsächlich packen. Aber Dragged Across the Concrete und Brought in Cell Block 99 sind halt auch so Filme, die halt sehr hart sind, die sind sehr brutal, aber die spielen halt in der Gegenwart. Sind halt so der eine ist ein Cop-Thriller und der andere ist halt so ein Knastfilm mit Vince Vaughn.
Na, gegen brutal habe ich ja nichts.
Ja, ja.
Ich bin ja, du weißt ich bin ja im Horror, kann ich ja einfach nur nicht dieses Mental Horror, das ist für mich, da so ist mir egal, ob da jemand, also jetzt nicht, ist mir egal, ob da jemandem die Haut abgezogen wird oder nicht, aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen wie Lee, da bin ich halt so.
Ja, ja. Deswegen, also Bone Tomahawk kannst du dir angucken, weil das ist jetzt nicht der Horror, sondern die Antagonisten in dem Falle, die halt auch die Frau, diese Lily Simmons, ist halt die Frau von Patrick Wilson in dem Film, die wird halt entführt von denen. Und die machen sich halt diesen langen Weg auf, um die Leute zu finden, die sie entführt haben. Und das sind halt Kannibalen. Das heißt, die mögen halt Menschenfleisch. Und das sind sozusagen die Antagonisten. Daraus bezieht sich der Horror. Und die sind da nicht zimperlich in dem, was sie machen.
Okay.
Aber du hast jetzt hier keinen Psycho-Horror oder irgendwelche Jumpscares oder so. Oder weißt du, oder irgendwelche Schockmomente, sondern es ist halt einfach nur.
Ja, dann geht
das. Sehr blutig.
Medium das geht. Rare. Blut?
Blut okay. Ist kein Problem.
Blut geht, ja, denke auch so. Da würde ich jetzt nicht unter die Horrorfilme eingliedern, wo ich jetzt sage, Isa könnte den jetzt nicht gucken, sondern das ist eher so gewalttätig.
Alright.
Okay.
Cool.
Aber genug dazu. Kommen wir zu den aktuellen Filmen, würde ich sagen. Wir haben einen gemeinsamen Film heute und jeder hat ein Projekt und ich leg los.
Ja.
Und dann lege ich doch direkt los mit einem Western. Wenn wir schon so gut drin sind.
Mhm.
Und der Regisseur und Autor John McLean, das hier ist sein Langfilmdebüt, das ich vorstelle. Und der hat dieses Langfilmdebüt unter anderem ermöglichen können, weil er einen BAFTA-prämierten Kurzfilm gedreht hat, namens Pitch Black Heist. Und dort haben wir einen Hochkaräter als Hauptdarsteller in diesem Kurzfilm gehabt, Michael Fassbender. Und den hat er auch genommen für die Hauptrolle in seinem ersten Langfilm. Und der heißt Slow West aus dem Jahr 2015.
Hm.
Mhm. Schon mal von gehört?
No.
Ich du ja. Nicht, Isa.
Again. Western.
Lee schon?
Ja.
Okay.
So, jetzt aber.
Worum geht's?
Worum geht's? Hauptrolle neben Michael Fassbender, Cody Smith McPhee.
Mhm.
Der spielt Jay und der scheint sich wohl zu fühlen im Western-Setting. Weil den haben wir ja bei Power of the Dog gesehen. Selbst bei Elvis trägt er irgendwie Cowboy-Klamotten und einen Cowboy-Hut. Insofern ja, scheint ihm zu gefallen. Und der Film startet in Schottland, beziehungsweise der Anfang der Story oder der Anfang der Geschichte startet in Schottland. Da sehen wir nämlich Cody Smith McPhee, bisschen aus so feinem Haus, schnöseliger Vater, legt halt Wert darauf auf seinen Umgang. Er verliebt sich aber unglücklicherweise in ein Mädchen, die vom Stand her unter seinem Niveau ist. Und dann sind die bei der Familie und die beiden sagen halt, gestehen sich so die Liebe vor der Familie und dann gibt es ein Handgemenge zwischen den beiden Vätern. Einer der Väter übrigens, also der Vater von ihr, wird gespielt von Rory McCann. Das ist The Hound von Game of Thrones.
Ah, ja.
Den habe ich auch selten irgendwie in einem Langfilm gesehen. Und der spielt den Vater von der Dame. Die Dame Rose wiederum, das ist Karen Pistorius, das ist die Dame, die in Unhinged von Russell Crowe terrorisiert wird, in diesem Auto. Da hat man die vielleicht gesehen. Und die beiden gestehen sich halt die Liebe und es gibt ein Handgemenge. Der eine Vater, nämlich der Vater von ihm, fällt da zurück, haut sich den Kopf an einem Stein an und stirbt in diesem Szenario. Das heißt, jetzt hat man das Problem, dass diese schottische Familie oder beziehungsweise der Vater und die Tochter des Mordes angeklagt werden würden oder dass sie wahrscheinlich dann in den Knast wandern würden. Also ergreifen die Flucht. Hm. Nämlich nach Amerika.
Mhm.
Und bauen da eine Hütte in der Pampa, irgendwo einsam im Herzen Amerikas irgendwo. Dazu muss man sagen, wir schreiben Ende des 19. Jahrhunderts. Also Film spielt jetzt nicht heute, sondern das ist auch eine, das ist die damalige Zeit, wo auch in Amerika so dieses Einwanderer-Ding gerade so anläuft, weißt du, dass Iren und Leute aus allen Herren Ländern, Russen, halt ihre großen Träume verwirklichen wollen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Amerika. Und jetzt macht sich unser Kumpel Jay auf, seine große Liebe Rose zu finden, irgendwo im Herzen Amerikas, als dieser schottische, versnobte junge Mann. Das ist die Story. Und er macht sich dann auf, die Tochter und den Vater, wo auch immer die wohnen, zu finden. Das ist erstmal die Handlung, die Geschichte. Und relativ weit am Anfang gibt es eine Begegnung zwischen ihm und so ein paar Abtrünnigen von der Armee, wo er kurz davor ist, wirklich, dass die ihn umnieten, weil das ist der Wilde Westen, das ist relativ rau. Und dann kommt ihm ein Herr zu Hilfe, nämlich ein Outlaw, gespielt von Michael Fassbender. Der spielt Silas. Und Silas, nachdem er ihn gerettet hat, schließt sich ihm an, weil er braucht Kohle. Und er sagt ihm, pass auf, du bist hier alleine, das ist gefährlich, der Weg, den du machst, ist auf jeden Fall noch lang. Ich mach dir den Chaperone. Aber als Chaperone würde ich natürlich auch bezahlt werden. Und er sagt ihm, pass auf, du gibst mir $50 jetzt und $50, wenn wir ankommen, und ich begleite dich da und sorge dafür, dass du sicher ankommst an dein Ziel. Und der sagt, cool, okay, kann nicht schaden, weil der Typ kann mit seinem Revolver nicht umgehen. Der ist halt einer, der hat halt viel zu viel Gepäck bei sich, hat auch irgendwelche Bücher bei sich, weißt du, ist halt so ein belesener Schotte. Und das Erste, was Michael Fassbender macht, er spielt da wirklich dieses Raubein, so, weißt du, hat vor nichts Furcht, ist halt so ein total lakonischer Typ, der sich durch nichts aus die Ruhe bringen lässt. Und der meint erstmal so, erstmal entlasten wir mal dein Pferd ein bisschen, dann holt er diese Koffer, diese vielen Koffer, die da an dem Pferd hängen, holt er runter und guckt erstmal, was in seinen Koffern drin ist und schmeißt halt irgendeine Scheiße raus, die er bei hat, irgendeine Teekanne und weiß nicht, und irgendein Kran, der drin ist, und sagt so, muss das arme Pferd nicht schleppen. Und unter anderem hat er auch ein Buch da drin, so von wegen so, ja, Touristenführer durch Amerika des 19. Jahrhunderts und so. Das Buch schmeißt er auch weg. Da sammelt dann die Rolle von Cody Smith McPhee, Jay sammelt das auch wieder ein. Und jetzt hat man praktisch dieses ungleiche Paar. Mhm. Er so, der nichts auf die Reihe kriegt, weißt du, der so allen möglichen Gefahren ausgesetzt ist, so der halt beschützt werden muss, und halt der krasse Western-Typ namens Silas, jetzt dargestellt von Michael Fassbender, der eigentlich ein krasser Ganzlänger ist. Mhm. Der verfolgt aber seine eigenen Ziele, weil dieser Mord von dem Vater und beziehungsweise wo die Tochter auch mit einbezogen ist, das hat sich bis nach Amerika rumgesprochen, und es gibt einen steckbrieflich gesuchten, die sind steckbrieflich gesucht in Amerika. Und da ist ein Reward ausgesetzt auf diese beiden.
Von wem?
Das klingt sehr konstruiert, ja. Alter.
Nee, das kauft man wirklich, weil das ist so.
Die kommen aus Schottland, da ist jemand zu Tode gekommen und dann wird er in den USA gesucht?
Ja, die flüchten halt durch diesen Mord, flüchten die nach Amerika, und genau, und diese beiden Personen sind dann in Amerika auf jeden Fall steckbrieflich gesucht.
Anfang des 20. Jahrhunderts, oder? Ja. Wann? Digga, fehlt nur noch das Interpol.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat Interpol das ausgerufen?
Ja, es gab schon Kommunikationsmittel, wie man mit den Staaten auch kommunizieren kann, weißt du, wenn da irgendwelche Leute flüchten und so. Und ich meine, es ist ja in Schottland auch schnell klar, wohin die gereist sind. Also man
die
weiß,
Brieftaube.
Die Brieftaube.
Ja, aber weißt du, also so.
Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ist jetzt.
Okay, ja, ja.
Man kann das
okay, also es ist,
gerne,
nicht, es ist dir nicht negativ aufgefallen, dass du dir gedacht hast, warum werden die jetzt in den USA gesucht?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Ist cool.
Wollt ihr mir den Spaß an dem Film nehmen, oder was?
Nein, aber es ist halt, uns beiden ist sofort diese Frage aufgekommen, von wegen so, really?
Man kann Filme auch zerreden, das ist kein Problem.
Wir folgen nur deinen Erzählungen, mein Lieber.
Jedenfalls, Michael Fassbender hat die ganze Zeit diesen Steckbrief dabei, und wir wissen, okay, der verfolgt seine eigenen Ziele, weil er hat jetzt natürlich einen Typen, der ihn direkt zu den beiden führt, die steckbrieflich gesucht sind, und er will natürlich die Kohle kassieren für die.
Wie viel ist denn auf die ausgesetzt?
Ich glaube 1000.
Oh shit, okay.
Ich glaube 1000.
Ja, weil ich dachte noch, haben wir noch bei den $50 überlegt, ob das irgendwie für die damalige Zeit krass viel oder krass wenig ist.
Ja, das war schon krass viel. Und wenn dann $1000 auf die beiden ausgesetzt sind, er hat überhaupt keinen Bezug zu denen, dann nimmt er die natürlich mit.
Aber $1000 ist ja dann auch immens viel. Also wenn 50 schon viel sind, dann Warum sind denn 1000 Dollar auf den ausgesetzt? Was hat er denn in Schottland?
Vielleicht erzähle ich jetzt auch Scheiße. Vielleicht waren es auch nur 200. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Du fragst mich, welche Summe auf dem Steckbrief steckt. Verdammte Scheiße. Ist das eine Tom-Frage aus dem Quiz oder
ja,
was?
Ja, natürlich.
Also Wiki,
das ist alles ein Coaching hier, Guest. Du bist jetzt die ganze Zeit vorbereitet aufs nächste Drop-Mac.
Ja, ich habe jetzt auch nur aus dem Ärmel habe ich die 1000 Dollar geschüttelt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Wiki Isa sagt euch, es sind 2000 Dollar.
Oh. Es sind sogar 2000 Dollar. Okay, ich habe untertrieben.
Inflation.
Okay, nicht schlecht. Okay. Ja, für 2000 Dollar verkauft man auch mal diesen unschuldigen Burschen.
Na klar.
Und
wer würde das nicht machen?
Es ist ein beschwerlicher Weg und für 2000 Dollar hat man natürlich auch böse Buben, die diese beiden auffinden wollen. Und das ist die ehemalige Gang von Silas, wo er nämlich auch mal Mitglied war. Und die ist angeführt von Ben Mendelsohn. Mega geil. Mhm. Ben Mendelsohn so mit so einem Schnurrbart, weißt du, hat sich so längere Haare wachsen lassen, später diesen abgefuckten Typen, hat er die ganze Zeit so eine Felljacke an, so, weißt du, so mit so einem fetten Fellkragen, so, weißt du, so läuft er halt rum, so ein Mantel und rennt halt so durch den Wilden Westen, so teilweise mit zwei Absinthgläsern, weil er irgendwie das Lagerfeuer von Michael Fassbender aufsucht. Und er denkt, weißt du, er zieht schon seine Knarre und da kommt halt Michael Fassbender raus, so mit zwei Absinthgläsern und einer Flasche und will ihm diesen Absinth eingießen und sagt so, ja, ich komme in Frieden, ich will nur mit dir reden und so weiter, wer ist denn der Junge und so. Super geil gespielt von ihm, immer eine Zigarre im Maul und so und auch mega guter, in Anführungszeichen, Antagonist, der natürlich auch diese Farm finden will. Und jetzt geht's darum, ja, wie sich das Ganze entwickelt, dieser Roadtrip von den beiden. Mhm. Und der Name ist Programm, Slow West, weil das ist jetzt nicht der Western, wo es jetzt knallt an jeder Ecke, sondern das ist manchmal wirklich schwarzhumorig, das ist dann wieder auch blutig und wir sehen die ganze Zeit dieses Amerika aus diesen Einwandereraugen von Cody Smith McPhee. Das finde ich ganz interessant, weil er ist komplett irgendwie in so einer kargen Gegend und kam ja aus Schottland, so aus so einem feinen Haus, hat man ja, wo der etabliert. Und das ist auch so geil, weil er sagt dann halt auch so, dass Amerika das Land der Hoffnung ist, so, weißt du, dass dieses Land, dass die große Zukunft noch voraussteht und so hin und her und dass er sich freut, hier in diesem Land Fuß zu fassen und so und jeder, der hierher kommt, kann sich ja glücklich schätzen und Fassbender guckt ihn halt an und sagt so, Alter, wo siehst du denn hier Hoffnung und Zukunft? Hier, das Land ist im Arsch, so, weißt du, der hat eine völlig andere Einstellung, der ist halt dieser komplett desillusionierte Westernheld, so, weißt du, der kann das gar nicht begreifen, dass dieser Typ hier so viel Hoffnung sieht in dieser Gegend, so, für ihn ist das halt alles abgefuckt und jeder Typ, der ihm begegnet, ist halt eine potenzielle Gefahr und ist halt ein Arschloch. Und so benimmt er sich halt auch. Ist schon ganz geil.
Aber du meinst, Slow West passt, weil das Pacing entsprechend ist?
Ja, ja. Okay. Das ist jetzt nicht so Schießereien ständig, sondern das ist eher so ein, ich würde es eher wahrscheinlich mit Deadman von Jarmusch vergleichen, so, weißt du, mit Johnny Depp damals. Mhm. Also schon Western-Setting, Western-Szenario, aber nicht so, aber er zeigt dir schon die Härte des Ganzen. Also der hat schon Momente, der hat einen Bodycount, glaube ich, von Richtung 20. Also
okay.
Da passiert schon ein bisschen was.
Wie lange geht der?
Der geht 84 Minuten, der ist noch nicht mal lang.
Oh.
Ja, und ist ein gutes Ding. Auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass der Regisseur McLean, der hat sich Western aus allen möglichen Stilen angeguckt. Der hat so die klassischen Western geguckt, so High Noon und Shane und so. Aber auch hier diese 70er-Jahre-Western, wie zum Beispiel McCabe und Mr. Miller und so eine Western, weißt du, so die so eher ins New Hollywood reingehen, die jetzt eine komplett andere Tonalität haben, wo dieses Heldentum, da ist eher so dieser Abgesang da, weißt du, diese Helden werden nicht mehr so gefeiert, sondern die sind alle irgendwie so ein bisschen am Arsch und irgendwie müde durch das Leben, was sie geführt haben. Und das zeigt der Film auch und das ist wirklich, das ist gut besetzt. Also gerade Karen Pistorius finde ich auch sehr gut als Rose, so seine große Liebe, die sich ja auch so relativ hart in diesem Westen durchgesetzt hat, so, weißt du, die auch so mega gut, eine mega gute Schützin ist und so. Und es passt alles, echt ein cooler Film. Also ich will ja nicht zu viel verraten, wo und wem die alles begegnen, aber das ist ein ziemlich geiler Film. Und Cody Smith McPhee ist extrem gut besetzt und diese Chemie zwischen ihm und Michael Fassbender finde ich auch sehr großartig in Slow West. Also hat mir gut gefallen.
Mhm. Irgendwelche Kritikpunkte?
Kann ich empfehlen. Nö.
Alright.
Kritikpunkte habe ich hier nicht per se. Isa, hast du noch Fragen oder ansonsten würde ich jetzt gerne zu den Punkten überleiten. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
Nö, ich fand's gut, dass du noch erwähnt hast, dass der auch schwarzhumorig ist, weil das, was du vorhin erwähnt hast, mit von wegen, dass, weißt du, Fassbender da irgendwie sein Reisegepäck auseinandergenommen hat,
ja.
Das klang ja schon fast ein bisschen klamaukig.
Also, ja,
weißt du, so.
Naja, nehmen wir mal ein Beispiel, der hat so ein bisschen, teilweise hat er so Cohen-Touch. Hm. Es gibt eine Szene, wo die beschossen werden von Natives. Und ein Pfeil rast halt auf die Rolle von Jay zu, auf Cody Smith McPhee. Mhm. Und im letzten Moment reißt er die Hand hoch und der Pfeil fährt ihm halt durch die Hand durch.
Mhm.
Und er guckt halt diese Hand so mit diesem Pfeil durch die Hand, so weißt du, und ist halt völlig in Panik. Und die Rolle von Silas, der halt auch wieder hier total kaltblütig bleibt und hat diese Gegner erlegt, geht dann zu ihm hin und reißt ihm halt so völlig lapidar so diesen Pfeil so aus der Hand, so weißt du, knickt den halt von einer Seite ab, knickt den von der anderen Seite ab, zieht den raus und meint so, nice reflexes. So weißt du, so von wegen so völlig, völlig lässig und so, weil er sagt, es ist ihm gut reagiert, so von wegen so nice. Also gibt ihm dann noch Props so. Also das sind so Momente, weißt du, das ist dann schon so, das ist dann schon witzig und so. Das sind dann diese schwarzhumorigen Momente, also da hat er einige von.
Okay.
Definitiv. Aber er zeigt auch, dass das Leben damals hart war, so. Wird alles beleuchtet. Insofern wirklich ein guter Film, hat mir gefallen. Punkte. IMDb ist bei einer 6,9, hat einen Metascore von 72. Rotten Tomatoes sind wir bei einer 7,5. Von der Kritik, das Publikum gibt eine 3,7 und Letterboxd ist bei einer 3,5. Slowest aus dem Jahr 2015, mal abgehakt, hat das Budget von 2 Millionen nicht mal eingespielt.
Oh wow.
Hat 1,3 Millionen weltweit gemacht, also war ein ziemlicher Flop.
Schade.
Aber ich habe halt ein Interview gesehen, auch mit Fassbender, der sagte halt zum Beispiel auch von sich aus, dass Schauspieler in seiner Generation, dass die meisten von denen halt dieses Genre gerne abhaken wollen mit einem guten Film. Also viele von denen wollen halt in einem Western mitspielen, um in ihrer Filmografie halt irgendwie einen Western drin zu haben. Und er meinte, und er ist halt froh, dass er so einen guten erwischt hat und dass der ihm so gefallen hat, dass er halt in diesem Genre mal reinschnuppern durfte und da mal irgendwie auch seine Sporen verdienen und dass dabei auch noch ein guter Film rauskommen ist. Und das kann ich eigentlich so unterschreiben. Also muss ich ihm recht geben.
Ja, wobei, also ich meine, nach meinen neuesten Erkenntnissen wäre es ja tatsächlich auch möglich, dass der Film erfolgreich war. Ne? Kommt ja jetzt wirklich immer drauf an, war das Studio involviert beim Release, wie wurde das finanziert und so weiter.
Oder wie wir auch bei Source Code erfahren haben,
ja,
vielleicht waren die Marvel-Filme, vielleicht war Avatar gar nicht so ein Erfolg.
Ja.
Vielleicht haben die Minus gemacht, obwohl es der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Kann auch sein.
Ja.
Umgedreht funktioniert es auch. Hm. Ja, Slowest. Jetzt cool. Ihr.
Okay, Isa muss anfangen.
Ich muss anfangen.
Ladies first.
Mhm. Ich sage 8.
Mhm. Ja, ich finde, das ist ein guter Tipp. Da war ich zuerst auch.
Aber?
Ich habe, naja, das Ding ist, also zum einen ist es, glaube ich, spannender, wenn ich was anderes tippe. Und zum anderen, ja, ich weiß nicht, also durch die Zahlen bin ich dann auch so wieder so ein bisschen bei 8 gelandet, weil die sind schlechter, als ich gedacht hätte, nach dem, was Guest so erzählt hat.
Also, ob ich jetzt gucke, so die Zahlen und daraus einen Durchschnitt dann errechne. Was ist das für ein Argument?
Das ist keine. Wenn du mich ausreden.
Ich weiß das nicht, das war Hakan Spross.
Ach so, ja gut. Nein, ich wollte ja darauf hinaus, dass das eben nicht unbedingt ein Argument sein muss, weil es fühlt sich besser an irgendwie. Ich sag ja 8,5.
Punkt geht an Isa.
Na, siehste. Yes.
8 Punkte.
So viel zum Thema.
So viel zum Thema, naja.
Ja, wir brauchen wir nicht vertiefen, weil das wird ja eine Diskussion.
8 Punkte sind richtig.
Alright, dann Isa.
Voll gut.
Wir nehmen dich in die Mitte, wenn es fein ist.
Das ist, damit komme ich super klar.
Cool.
Ich habe passend zu den Temperaturen heute, habe ich einen Rewatch gemacht. Von,
okay.
Von einem Film, der mich nämlich wirklich einfach so krass immer an heiße Sommer erinnert.
Sunshine Reggae auf Ibiza war schon.
Schade. Hätte mich auch echt mal ihre Sicht interessiert.
Eine weibliche Sicht von diesem Film.
Ich glaube, das wird nicht passieren. Und zwar habe ich euch mitgebracht Call Me By Your Name. Den wir, glaube ich, zusammen geguckt haben, nicht wahr?
Den haben wir, glaube ich, zusammen im Kino gesehen, ja. Sehr schick.
Genau.
Den hast du jetzt schon wieder geguckt, krass.
Den habe ich jetzt schon wieder geguckt und es ist super interessant, dass du das sagst, weil der Film ist aus dem Jahr 2017.
Das ist gar nicht so.
Das ist gar nicht mal so lange her. Ja. Und ich hatte aber irgendwie im Kopf, dass es schon viel länger her ist. Also
viel länger her?
Ja, in meinem Kopf ist dieser Film irgendwie schon viel älter als 2017. Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, weil auch so wie Timothée Chalamet einfach seitdem quasi, weißt du, auch einfach gewachsen und erwachsen geworden ist.
Ist das so?
Na, schon. Also ich finde damals... Ich
mach immer noch das gleiche Ding wie da.
Naja, nee, darum geht's ja nicht. Aber es geht mir halt darum, so damals war er ja 20, also er spielt ja einen 17-Jährigen, war aber schon 20 und sah für mich aber da irgendwie aus wie so ein 15-Jähriger oder so ein 14-Jähriger. Ne? Ja. Also so wirklich so kleiner, schlaksiger Junge, wo es einfach komplett wrong war, irgendwie zu sagen, dass man den auch in, nur in irgendeiner entfernten Art und Weise attraktiv findet.
Aber heute, wo er aussieht wie 16, geht das schon klar. Ja.
Und heute, wo er aussieht wie so 17?
Aber deswegen meinte ich ja, weil du, also war ich so irritiert, weil du meintest, er ist gewachsen. Ich finde, der ist immer noch, der macht immer noch dieses jungen Ding.
Ja, stimmt schon.
Ja, obwohl ich finde schon, dass er jetzt, er ist ja die Definition eines Softboys. Und
ja, ein Soyboy vor allem.
Softboys. Soyboy. Softboy.
Kennst du nicht?
Nee, was ist denn ein Soyboy?
Boah, das würde zu lange dauern, das zu erklären. Habt ihr was zu googeln?
Okay.
Google Soyboy.
Was hat mit Toyboys zu tun?
Lustig. Nee.
Naja.
Okay, also für mich ist er ein Softboy. Und ich finde schon, dass er jetzt von der Darstellung eben aus Call Me By Your Name bis eben jetzt schon eine gewisse... Ich liebe mich, guck völlig.
Ja, nein, ich bin sehr gespannt, wo du da diesen Reifeprozess gesehen hast.
Ich weiß, in seinem Gesicht, in seiner Art und Weise, jetzt, wie er jetzt für mich eben nicht mehr dieser kleine Junge ist, weißt du, sondern halt jetzt dieser kleine Jugendliche.
Ja. Aber das kann ja auch wirklich sein, weil ich habe den ja auch das letzte Mal dann offensichtlich 2017 gesehen. Das kann ja total gut sein, dass wenn ich mir jetzt nochmal Call Me By Your Name angucke, dass ich dann auch denke, ach Mensch, war der klein.
Ja.
So, ja.
Also ich glaube schon, weil wie gesagt, ich war echt ein bisschen erstaunt, weil ich habe den gesehen und dachte mir so, oha, okay, also das ist ja wirklich, dass das noch milchiger geht, weißt du? Also ja, das war schon erschreckend.
Aber dass der so dieses Jungenhafte hat, das siehst du schon auch noch so. Ne?
Dass er jetzt kein Mann ist, ist schon klar. Aber um es mit Jennifer Lawrence zu sagen, butter him up.
Okay.
Ich glaube, dass Jennifer Lawrence übrigens hier Don't Look Up nur gemacht hat, damit sie mit Timothée Chalamet rumknutschen kann. Weil das
ist
war,
die so ein Fan, oder?
Das war ihr gesetzter Wunsch, seit sie ihn das erste Mal gesehen hat.
Oh, wow.
Hat sie ein Interview gegeben und meinte irgendwie so, I know it's completely wrong. Aber die wollte unbedingt.
Damit wissen wir also auch, dass in ihrer Kindheit was schiefgelaufen ist.
Die scheint aber eine gute Spanne zu haben, weil ich meine, bei Jack Nicholson hat sie ja auch weiche Knie gekriegt, ja, als sie sich getroffen haben das eine Mal. Insofern, also bei dem meinte sie auch so, ja, bei dem hätte ich nichts dagegen, dass
ja,
er auf dem Date.
Ja, aber das meine ich, ja, es spricht ja beides enorm für Daddy-Issues.
Beides, ja, stimmt, ja.
Also.
I still love her.
Ich finde die auch super. Aber, und das ist ja beim besten Willen auch nicht die erste Schauspielerin, die nachgewiesenermaßen irgendeinen Knacks hat. Also deswegen, das gehört so ein bisschen mit dazu.
Moment.
Alles fein. Was?
Nur weil Frauen jetzt auf Männer stehen, die 15 Jahre älter sind, heißt ja nicht, dass die gleichen Knacks haben.
Guess so. Entschuldigung, bitte.
Empörung meinerseits.
Also zwischen Jack Nicholson und Jennifer Lawrence liegen ein paar Jahre mehr als 15.
Ja.
Also 15 ist noch im Rahmen, sagst du?
Ich sehe mich nicht in der Position, das zu definieren, wo man da anfängt.
Er denkt sich den Teil.
Und wo das aufhört. Ich bin nur der Meinung, dass wenn du eben anhand von Call Me By Your Name da eine sexuelle Attraktivität verspürst, dass das auf jeden Fall auf ein paar Issues zurückschließen lässt. Mhm. Bin ich mir sehr sicher.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie bei Call Me By Your Name irgendwie wo sie ihn das erste Mal gesehen hat. Es muss ja nicht sein, dass sie ihn das erste Mal bei Call Me By Your Name gesehen hat. Kann ja auch sein, dass sie ihn das erste Mal bei...
Ach so, dass das noch früher war, oder was?
Bei oder auch später. Vielleicht hat sie ihn das erste Mal bei The King gesehen, oder...
Okay, habe ich das falsch verstanden. Ich habe es so aufgefasst, weil, dass du meintest, durch Call Me By Your Name war sie so fasziniert, dass sie von da an den Wunsch hatte.
Nee, seit sie ihn das erste Mal gesehen hat. Sie hat nicht definiert,
ach
wann
so.
Das war.
Ah, okay.
So. Korrekt.
Also, ist ja auch, korrekt. Ist ja auch Latte.
Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall...
Sieht ja immer noch aus wie 12.
Ja, aber da sieht er aus wie... Wirklich 12.
Ja, ja. Okay, geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich verändert hat in deiner Wahrnehmung. Muss natürlich vorweg schicken, wie du den damals gefunden hast.
Das war ein 10er-Film.
Ah ja, okay, interessant. Bei mir auch.
Ja.
Voll. Aber, also und hat bei mir eine Riesenliebe zu Guadagnino ausgelöst.
Ja. Okay, das ist jetzt wirklich ein abgefahrener Übergang. Wenn man unsere Projekte und das, worüber wir in dieser Episode schon geredet haben, und dann auch meinen nachgereichten Film hier mit Bone Tomahawk, weil Guadagnino dreht ja gerade mit Timothée Chalamet einen Film, wo er, glaube ich, einen Kannibalen spielt. Da geht es um so eine Kannibalen-Love-Story. Also auch so.
Jetzt geht's los.
Wirklich, ohne Scheiß. Was ja super Meta ist, weil Armie Hammer ja hier mitspielt. Und Guadagnino inszeniert gerade Timothée Chalamet in so einer Rom-Com, in so einer Coming-of-Age-Liebesgeschichte, wo das Pärchen, soweit ich es mitgekriegt habe, vielleicht ist das jetzt wieder Fake News von mir, die sollen so ein bisschen kannibalischer Anflüge haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ich würde sagen, we've come full circle.
Mhm. Ja, glaube auch. Gut getimt hier alles.
Witzig.
Genau. Also, haben wir ja gerade schon etabliert, ist ein Spielfilm von Luca Guadagnino aus dem Jahr eben 2017. Und das ist eine, ich würde sagen, ist eine Coming-of-Age.
Ja, klar.
Romantik, Drama vielleicht.
Ach, ich finde, für mich steckt in Coming of Age immer Romance und Drama mit drin. Deswegen,
ja,
für mich umfasst das. Aber
ja,
ja, klar.
Und es erzählt eben die Geschichte von einer Affäre zwischen einem 17-Jährigen, damals eben gespielt von Timothée Chalamet, und einem 24-Jährigen, der von Armie Hammer gespielt wurde, der übrigens damals schon 29 war und für mich aber viel älter aussah. Hm. Also das ist so ganz merkwürdig.
Ich bin gerade überrascht, dass du sagst, die Figur war 24.
Ja, also
ich dachte, der wäre so Ende 20.
Nee, der sollte einen 24-Jährigen darstellen, war selber 29 und sah für mich aber einfach schon aus wie so Mitte 30.
Ja, total.
Und Timothée Chalamet wiederum sah halt, wie gesagt, noch jünger aus. Also das macht es schon irgendwo ein bisschen merkwürdig, aber das fällt in diesem Film halt wirklich überhaupt nicht auf.
Aber das wurde konkret erwähnt, dass er 24 ist im Film? Ich habe das null in Erinnerung, aber eben ist auch eine Weile her.
Nee, aber es ist halt, also er spielt halt einen 24-Jährigen. Übrigens, Legal Age in Italien ist 14.
Ach.
Ja.
Interesting.
Mhm. Okay, du hast gelernt.
Nur mal so. Ja, für den nächsten Italien-Urlaub.
14, wow. Mm,
14.
Okay.
Ah ja.
Und das Ganze.
Da kann ich auch was, entschuldige.
Da kannst du was dazu sagen, zu 14-Jährigen in Italien? Nee, ich bin sehr intrigued.
Nein, bezüglich einem verhältnismäßig jungen Alter, in dem man irgendwelche Entscheidungen treffen darf, die vielleicht Erwachsenen überlassen sein sollten, was jetzt nicht auf Sex bezogen ist, sondern ich habe jetzt durch eben meinen amerikanischen Freund erfahren, weil ja dieses Trans-Thema gerade in der Besetzung in den USA immer wieder ein Riesending ist. Alter, ich meine, die haben Abtreibung abgeschafft in manchen Staaten jetzt, also so, was geht. Oder in allen Staaten, ne? Also in den USA
ist jedenfalls
wieder verboten. Was aber erlaubt ist, und ich habe es wirklich nicht glauben wollen, die mussten mir sämtliche Auszüge zeigen, dass das irgendwie legal auch wirklich so ist. Alter, eine 8-Jährige darf hingehen und sich umoperieren lassen, ohne das Einverständnis der Eltern.
Krass.
Alter, was geht denn ab? Also was machst du, weil du bist da ja auch voll irgendwie den Schulen und so weiter ausgesetzt. Ich meine, stell dir mal vor, du hast ein Kind und das kommt aus der Schule eines Tages und sagt, weißt du was? Du, ich wurde heute drauf hingestoßen, ich glaube, ich bin gar kein Mädchen. Mhm. So, ich bin ein Junge und ich will auch überhaupt das Trans-Thema damit nicht irgendwie zerreden. Das hat alles seine Legitimation, aber hey Leute, das muss doch mit den Eltern und irgendwo therapeutisch und so weiter alles irgendwie ein bisschen verfolgt werden über einen gewissen Zeitraum. Aber theoretisch, wirklich, also rein gesetzlich, kann das Kind heute sich entscheiden, morgen lasse ich mich umoperieren, die Eltern können nichts dagegen machen.
Krass.
Alter.
Ja, aber was da alles schief läuft, also das.
Das ist sowieso, ich krieg das eh nicht auf ein Blatt, wie die Gesetze überhaupt alle miteinander harmonieren sollen. Aber das ist ey, was in den USA abgeht, was dieses ganze Trans-Thema angeht, das ist wirklich krass. Mhm. Also wir sehen das ja eben in Besetzungen und so immer mehr. Aber Alter, also die Gesetzeslage, wow. Ja, entschuldige, wollte ich nochmal zwischenwerfen, deswegen, da wirken dann die 14 Jahre mit 14 Jahren Sex haben in Italien schon wieder verhältnismäßig harmlos, ne?
Ja, vor allem, weil ich kenne jetzt gar nicht das Legal Age in Deutschland, aber ich glaube in Österreich ist es auch bei 16. Ja, also 16 ist jetzt, also weiß nicht, zwischen 14 und 16, ob dann da noch so ein Riesenunterschied ist. I don't know. Mit 13 giltst du ja als Teen.
Ja.
Wahrscheinlich ist es dann so der Eintritt einfach als Teenager.
Das ist eh super individuell, ne? Aber ich glaube, die meisten Mädchen sind in dem Alter einen Schritt weiter als Jungs.
Ja.
Ich sage nur so, klar, hallo, das hört nie auf.
Nein, aber ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir in Norditalien.
Ja, das ist wichtig.
Im Sommer 1983. Und wir erleben, wie ein eben 17-jähriger Elio, ich finde übrigens den Namen auch so wahnsinnig schön, der mit seinen Eltern in einer Villa lebt. Die Familie ist jüdisch und recht gebildet. Der Vater ist Professor für Archäologie. und forscht. So, der ist halt irgendwie großer Forscher und eben super belesen. Und Elio hat ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu seinen Eltern, ist auch super belesen, spielt Klavier, liest irgendwie Unmengen an Büchern, ist irgendwie super mehrsprachig. Also wirklich auch so ein bisschen bezeichnend für Timothée Chalamet tatsächlich, weil er ja auch wirklich mehrsprachig ist. Und er hat auch für den Film Italienisch gelernt noch dazu. Mhm. Und zwar richtig gut. Also nicht, dass ich das jetzt sehr beurteilen könnte, aber er spricht meines Erachtens nach einfach wirklich gut.
Ja, noch allein wie fließend der so zwischen den Sprachen hin und her switcht und dann spielt er da x Instrumente und so. Ich bin da rausgekommen und dachte so, Alter, wie talentiert ist dieser Junge? Ist ja unglaublich.
Ich glaube, das ging jedem so.
Da bin ich übrigens aus allen Wolken gefallen, als ich ein Interview auf Deutsch gesehen habe von Mark Strong, Alter. Der spricht ja richtig gutes Deutsch.
Ah ja?
Ja. Der hat sich richtig auf Deutsch und so weiter verständigt. Aber der, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet und so, weißt du, so mit diesem leichten Akzent so.
Mhm.
Aber so richtig fließend Deutsch. Aber ich dachte, alter Falter, okay, das habe ich gar nicht gecheckt, dass der...
Woher kommt das, dass der Deutsch spricht?
Kann ich dir nicht sagen, habe ich nicht recherchiert. Mhm. War ich nur ein bisschen überrascht, als ich darauf gestoßen bin.
Auf jeden Fall ist Elio eben in diesem Norditalien, bla bla bla. Mhm. Und dann trifft er sich auch öfters mal mit einer Französin, Marzia, mit der er sich auch definitiv eine Beziehung vorstellen könnte. So wie man sich halt einfach so eine lockere irgendwie Italien, Sommer, es ist warm, man trifft sich, es ist irgendwie alles so, es liegt so ein Knistern in der Luft. Und jedes Jahr nimmt Elios Vater einen Doktoranden bei sich auf, der ihm eben assistieren soll. Und diesen Sommer hat er eben einen 24-jährigen Amerikaner aufgenommen, Oliver, gespielt von eben Armie Hammer, der auch jüdischer Abstammung ist. Und Elio muss dann Oliver sein Zimmer abtreten und er findet den am Anfang super doof, weil er halt auch einfach sagt, so Alter, ist halt irgendwie so ein Ami halt, weißt du, es ist irgendwie so ein, verabschiedet sich irgendwie immer mit so von wegen, ja, later. Und das findet der halt total albern, ne? So der belesene Elio, der halt wirklich so sehr, sehr in sich gekehrt ist und sehr intellektuell ist. Und der findet halt diesen Armie Hammer irgendwie in seinen Shorts und wie er halt so daherkommt, findet ihn total albern. Dann wird Elio aber von seinen Eltern gebeten, Oliver die Gegend so ein bisschen zu zeigen. Und er muss halt quasi, er muss sich irgendwie mit ihm arrangieren. Und Oliver wiederum ist halt so ein ganz unbekümmerter Typ, der irgendwie durch diese Stadt rennt und ne, irgendwie mit Hinz und Kunz sofort Freundschaft schließen kann, weil er halt wirklich super zugänglich ist. Und das, was Elio halt am Anfang so lächerlich fand, unter Anführungszeichen, ne, dieser irgendwie sorglose Ami-Typ, fängt an, ihn irgendwo ein bisschen zu faszinieren, weil er halt mit seiner Art und Weise einfach super lässig daherkommt.
Hm.
Und genau. Und man, am Anfang weiß man einfach noch nicht so genau, ne, ob er ihn einfach nur bewundert, weil er halt irgendwie, alle Mädchen fliegen auch auf ihn und er ist halt so der totale Über-Casanova. Er kommt halt rüber wie der Über-Casanova. Und man weiß halt am Anfang nicht so genau, okay, ist das jetzt Faszination, weil er irgendwie ihm nacheifern möchte? Und allmählich entwickelt sich aber eben aus dieser Faszination und dieser anfänglichen Ablehnung, fangen an, sich Gefühle zu entwickeln. Und das ist auch die Story.
Darf ich dir von Lies Obstteller vielleicht eine Aprikose anbieten? Pfirsiche sind aus.
Die sind alle anderweitig in Verwendung.
Aprikosen sind kleiner, oder?
Ich habe übrigens, ich habe doch die Pfirsich-Szene, die Pfirsich-Szene habe ich doch bei unserer beste Sex-Szene Besprechung.
Ja, ich glaube, die Hälfte deiner Picks waren mit Obst, irgendwie kombiniert. Ja. Also doch strange gewesen.
I am having the fun.
Also die Umsätze von Hakanach, von deinem Obstladen um die Ecke, die müssen gut laufen bei dir.
Ja. Genau, also ich möchte, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht mehr über die Handlung erzählen, ohne da jetzt irgendwie großartig zu spoilern. Das muss auch gar nicht großartig weiter erzählt werden, weil das auch wirklich die ganze Prämisse des Films ist, wie quasi, wie die beiden sich kennenlernen und wieder irgendwie zarte Bande geknüpft werden und wieder eben aus diesen anfänglichen und wir, also es ist wichtig zu wissen, ne, man weiß am Anfang nicht, dass da irgendwie eine homosexuelle Anziehung da ist, sondern man denkt halt einfach so, okay, Elio ist irgendwie mit Marzia und ne, Oliver ist halt einfach mit jedem anderen Mädchen da irgendwo zugange.
Findest du wirklich, dass man das nicht relativ schnell zumindest spürt.
Ja, aber das finde ich halt so faszinierend, weil das ist halt so.
Eben, das finde ich nämlich so krass an diesem Film. Also ich kenne wenig Filme, wo die Chemie zwischen den Hauptdarstellern, egal welcher Art, aber natürlich auch sexueller Art, wo die einfach wirklich greifbar ist. Also du kannst die wirklich, die spürst du nicht nur, sondern du kannst die wirklich anfassen. Ey, das ist so krass.
Ja, fand ich auch.
Und das Krasse ist, dass nämlich die beiden tatsächlich keine Probe für diesen Film hatten, bis auf einmal, als sie quasi schon in Italien waren. Und da war die Probe, sie sollten sich im Gras wälzen und rummachen. Das war der Einstieg. Das war so quasi so, okay, jetzt machen wir mal hier, gucken wir mal, ob ihr irgendwie, ob das irgendwie harmoniert. Und die beiden haben sich irgendwie angeguckt und meinten nur so, okay, let's go.
Ja.
Und sind dann irgendwie da im Gras.
Was du für die Chemie machen kannst, ne?
Das war, also anscheinend lief das wirklich sehr, sehr gut zwischen den beiden. Vor allem auch, weil ja beide nicht gecastet wurden, sondern beide waren gesetzt für den Film.
Ah ja.
Was ja auch nochmal so interessant ist, ne? Dass du nicht vorher irgendwie eben so einen Chemistry-Test irgendwie machst,
aber
sondern.
Weißt du, ob das von Guadagninos Seite kam oder war das so ein Studio-Ding, dass sie gesagt haben, wir machen es mit den beiden?
Nee, es war ein Guadagnino-Ding.
Okay, cool.
Genau.
Ja, ey, ich habe sowieso durch den Film, wie gesagt, ich war völlig fasziniert von Guadagnino. Ich finde es auch so geil, wie dieser Film das hinbekommt. Und das hat, damit hast du ja eingeleitet. Man spürt, wie warm es da ist. Man hat das Gefühl, man weiß, wie es da riecht. Also ich finde auch, kaum jemand schafft das so wie Guadagnino, dass das Licht, was vor Ort ist, auch einzufangen, dass du halt wirklich das Gefühl hast, du bist da. Ey. Das ist so.
So Filme, die nach Sommer schmecken. Ja. Da ist er ganz groß, ja.
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 Das stimmt.
Ja, eben. Also wo du einfach, die Umgebung ist bei ihm immer so ein eigener Charakter. Und die Landschaft und so der Ort, wo das alles spielt. Und das ist so geil, weil du kriegst halt wirklich dieses Sommerferien-Feeling. Und also klar, wenn du Norditalien kennst, dann hilft es vielleicht nochmal mehr. Aber so auch so diese Art zu leben kommt so geil rüber, ne? Das sitzt dann da unter irgendwelchen Olivenbäumen und trinkst dann Rotwein. So, es ist alles so dieses, ja.
Ja, aber auch die Hitze, ne? Also man spürt eben so, man spürt dieses, was ich meinte eben so, dieses Knistern in der Luft und auch so dieses 80er-Jahre-Feeling, diese Italo-Discos. Weißt du, wo irgendwie die Jugendlichen sich dann in diese kurzen Shorts und wie sie sich da getroffen haben und auch der gesamte Soundtrack ist halt auch so unfassbar gut. Also das ist auch echt ein Soundtrack, den ich mir hoch und runter hören kann.
Das war viel von Ezra Fullman und so drauf, oder?
Ja, und Stephen Sufjan und so. Also richtig.
Eigentlich zeitgenössische Künstler, die aber so, so ein bisschen retro wirken.
War der eine Track nicht sogar Oscar
Mystery of Love war, genau,
stimmt,
war Oscar nominiert.
Das war auch wirklich ein toller Song.
Ja. Mega, aber auch so alles andere. Also wie gesagt, da waren ja auch so eine Italo-Disco-Soundtracks drauf, also Songs drauf.
Ein bisschen 80s-Mucke, ne?
Das war einfach fantastisch. Das hat einfach wirklich so krass dazu gepasst. Und der ganze Film wurde übrigens mit einer 35mm Linse gedreht.
Ich glaube auch wirklich nur natürliches Licht. Ne? Die haben, also Guadagnino macht da eh wenig mit Ausleuchten. So. Deswegen finde ich das so geil, wie der es schafft, das alles so einzufangen. Und ey, wirklich, also Chalamet war für mich eine Erleuchtung in dem Film.
Ja.
Weil wie er auch da so durchschlendert. Ne? Also so wie, allein wie er da läuft, so die mit dieses Schlachsige und Er spielt es so geil mit, dass er nichts anderes kennt, als dieses Klima und diese Art zu leben. Und weißt du, so das nimmt der so krass ein, dass du den nicht eine Sekunde in Frage stellst.
Ja.
Das stimmt.
Und auch dieses, was er natürlich mitbringt, ist so ein bisschen dieses sophisticated, akademische. Ne? Das ist halt.
Aber trotzdem Slacker irgendwie auf der anderen Seite.
Ja,
also
genau.
Beides.
Aber eben mit so einer Selbstverständlichkeit bringt er dieses Intellektuelle mit. Und das
als
macht
ob was
er,
wäre.
Genau. Und das also ist er bestimmt ja auch ein Stück weit. Wie gesagt, er spricht diese Sprachen, er spielt diese Instrumente so. Das bringt er natürlich mit, aber spielt er halt sensationell. Und ganz ehrlich, für mich, ich hätte ja Michael Stuhlbarg allein für diesen Monolog am Ende nominiert. Für diese eine Szene hätte ich den Oscar nominiert. Alter, Alter, sind mir die Tränen gekommen. Er ist so geil.
Das ist legendär, die Szene.
Auch er wieder, ne, wie er es schafft, problemlos einen üblen Wichser zu spielen, der wirklich schon furchteinflößend ist. Und hier ist er halt so dieser unglaublich warme, offene und fürsorgliche Vater, den du dir so wünschst, Alter. So einen Vater willst du doch, ey, wie geil.
Ja. Ist übrigens Trivia-Fact. Es gab wohl eine Wardrobe-Malfunction mit Armie Hammers Shorts.
Ach.
Und dann mussten im Nachhinein einfach seine Testicles rausgeschnitten werden.
Ey, witzig, das habe ich mich
bei... Weil die einfach ständig raushingen. Aber
das habe ich mich noch oft gefragt, so, weil das geht ja auch dann nur mit einer bestimmten Sorte Unterwäsche, weil diese kurzen Shorts, Alter, da ist doch mal eine falsche Bewegung, vor allem in diesem kleinen Cabrio, wo er da durch die Gegend fährt, da müssen doch permanent die Eier unten rausfallen, Alter.
Sind sie auch.
Okay, ja, geil.
Also die mussten dann nachträglich rausgeschnitten werden.
Der arme Hund.
Und ich muss auch tatsächlich sagen, auch so vor diesem Hintergrund, natürlich, jetzt weiß man irgendwie, dass Armie Hammer irgendwie ein zutiefst gestörter Charakter ist, aber es hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Das kam ja auch Jahre danach erst. Und ich finde, also hier ist halt wieder mal ein guter Fall dafür, dass man irgendwie schon die Kunst auch vom Künstler trennen muss.
Eben.
Weil, wie gesagt, die meisten von denen haben hart einen an der Klatsche. Das bringt so ein bisschen der Job mit sich. Damit will ich überhaupt nicht rechtfertigen, was Armie Hammer da macht. Aber in dem Film passt er wie Arsch auf Eimer.
Ja.
Egal, was er privat so treibt. Und für mich, ja, ist das immer noch. Also ich muss den Mann natürlich auch mal wieder sehen. Aber so, was ich von dem Film, was da hängen geblieben ist, was der bei mir ausgelöst hat eben und allein, dass ich noch all diese Gefühle damit verbinde, das ist für mich ein 10-Punkte-Film. Der macht alles richtig, echt.
Ja. Ich glaube, ich habe nicht erwähnt, dass das auf einem Roman basiert. Gleichnamiger Roman von 2007 von André Aciman. Aciman?
Ah. Ja, aber ich weiß nicht, ob er ihn bekommen hat. Nein, aber der war dann Adapted Screenplay, ne? Nominierung auch.
Genau.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Hat auch Oscar bekommen.
Ah, hat er gewonnen dafür? Okay, cool.
Bestes adaptierte Drehbuch. Timothée Chalamet war als bester Hauptdarsteller nominiert.
Hm.
Und Mystery of Love eben auch als bester Filmsong nominiert.
Okay, cool.
Genau.
Ich hätte den auch als besten Film nominiert.
Ich hätte den, war er auch.
Ach so, okay.
Also, aber ich hätte ihm den gegeben.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, zu wem er 2018, wer war, gegen wen war er da?
War das Moonlight zufällig?
Oh, das kann gut sein.
Nee, gegen Moonlight war ja, dann hätte er auch gegen La La Land.
Ja.
War das im selben Jahr?
Nee, Shape of Water hat gewonnen.
Oh, Shape of Water hat gewonnen, nicht mehr.
Mhm.
Ja, es ist zum Beispiel etwas, was ich nicht nerv. Ja, aber.
Boah, Alter, in dem Jahr, ey. Get Out war auch nominiert. Das war dieses Jahr. Dunkirk.
Mhm.
Das ist ein Luxusproblem. Lady Bird, Three Billboards, The Post.
Ja, stimmt, Lady Bird.
Phantom Thread, Alter, alles gute Filme, ey. The Darkest Hour.
Das ist schon ein krasses Line-Up.
Das war mal gute Konkurrenz.
Also ich weiß nur, dass dieser Film damals schon, da bin ich, ich glaube, wie gesagt, Gess und ich waren ja da zusammen im Kino, ich bin da rausgekommen, ich war so beseelt tatsächlich. Also das war so ein Film, der einen so krass erfüllt hat mit irgendwie allen möglichen positiven Gefühlen, die es nur irgendwie gegeben hat. So, also man war wirklich beseelt. Ich glaube, beseelt ist so das Wort, was man dafür...
Bin ich voll bei dir.
Passt gut.
Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, hat sich das nochmal in irgendeiner Form verändert mit einer zweiten Sichtung? Also nicht gar nicht auf die Punkte angespielt, sondern hast du jetzt was anderes? Nee, weil es geht mir um dieses Gefühl, weil ich sag ja, ich habe diese Gefühle in Erinnerung, die dieser Film bei mir ausgelöst hat.
Bei dir blieb es auch bisher nur bei dieser Einmalsichtung.
Ja.
Okay.
Aber das wissen, ja, klar, wissen wir auch aus unserer Erfahrung, das will bei mir schon eine Menge heißen, dass überhaupt etwas in der Größenordnung von einem Film hängen bleibt. Ne? Aber also ich war eben, ging mir sehr ähnlich. Als ich aus dem Kino kam, dachte ich so, wow. Und mich würde jetzt halt stark interessieren, hattest du diese Gefühle wieder oder ist das abgedroschen jetzt irgendwie beim zweiten Mal?
Nee. Also ich hatte tatsächlich genau dieselben Gefühle wieder und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass, weißt du, ich diesen Film ein zweites Mal sehe und er dann eben nicht mehr das auslöst.
Ja, total.
Ich hatte mir damals auch das Buch dann direkt gekauft. Hab das Buch dann auch nochmal gelesen, weil ich wissen wollte, ob quasi, weißt du.
Du kanntest das schon?
Nee.
Okay, weil du kannte das nochmal meintest.
Achso, nein, ich hatte mir nach dem Film das Buch gekauft, hatte das Buch gelesen, einfach nur um für mich nachvollziehen zu können, liegt es jetzt, weißt du, an der schauspielerischen Leistung?
Oder ist
es
einfach ein geiles
Buch? Oder ist es einfach ein geiles Buch? Also ist die Story einfach auch wirklich, weißt du, packt die mich genauso?
Ja. Und?
Ja. Also ist tatsächlich so, das Buch ist auch super.
Okay.
Und nach der Zweitsichtung muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, für mich war das einfach nur nicht mehr im Kopf, dass das erst 2017 war. Also für mich war das irgendwie schon länger her.
Mhm.
Aber es hat nichts verloren. tatsächlich. Mhm. Hard Foreshadowing.
Ja, ist egal. Punkten, aber das ist wirklich, das ist so ein schöner Film.
Aber es ist halt auch nicht, also 2017 ist jetzt auch nicht allzu lange her. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Filme, die ich in den letzten 3, 4, 5 Jahren gesehen habe, dass die bei einer Zweitsichtung jetzt, dass sich da groß was wandelt. Das betrifft mehr die Filme, glaube ich, wo es wirklich länger her ist. Wo unsere letzte Sichtung, glaube ich, vor 15 Jahren oder so passiert ist. Dass man da jetzt so einen krassen Sprung hatte bei der Zweitsichtung, weiß nicht.
Ich würde bei mir schon einräumen, dass da oft auch eben so eine Euphorie dabei ist, wenn man aus dem Kino kommt und so. Ich weiß nicht, ob ich Zombieland 2 heute noch 10 Punkte geben würde. Aber muss ich auch erst nochmal sehen. So, okay. Aber der hat halt im Kino enorm Spaß gemacht. Deswegen weiß ich nicht. Aber klar, also so, dass man so seine Grundhaltung komplett verändert, wenn es um so einen Film geht, da war ich ja wirklich bei Crash jetzt das erste Mal in dem Ausmaß überrascht. Und das hatte ich davor auch noch nicht.
Aber da liegen halt auch einfach mal gepflegte 20 Jahre dazwischen. Ja, hättest du den vor 3, 4 Jahren gesehen, hättest du wahrscheinlich hättest du das eh nicht aufgefasst bei der Zweitsichtung. So, das meine ich so. Das, weißt du?
Ja, klar.
Du hattest vor 4, 5 Jahren wahrscheinlich die gleichen Kritikpunkte gehabt, die du jetzt aufgeführt hast.
Ja, bestimmt.
Interessant. So, ich habe mal den nächsten Film von ihm aufgerufen. Bones and All heißt der. Das ist der kommende Guadagnino. Und interessanterweise neben Timothée Chalamet ist auch Michael Stuhlbarg wieder besetzt. Mhm. Der spielt auch wieder mit. Mark Rylance ist noch dabei. Chloe Sevigny. Mhm.
Er hat ja auch schon mit Tilda Swinton schon mehrfach gedreht und so. Der Guadagnino scheint auch ein loyaler Typ zu sein.
Ja, stimmt. Gerade Bigger Splash ist ja auch ein gutes Beispiel für so einen Sommerfilm. So.
Herrlich.
Da hat das auch sehr gut eingefangen.
Ja. Wie bei ihm das Set, also der Ort einfach immer, was für eine eigene Rolle der spielt, das ist so krass. Kriegt er echt gut hin.
Ja.
Kann er.
Ja, aber sag mal, Guess, mich würde voll interessieren, wie der bei dir weggekommen ist damals.
Ja, super. Ich mochte den. Ich bin auch aus dem Kino gekommen und fand auch, das war ein toller Film. Und,
Warst du auch bei 10?
Nee, ich war bei einer 9. Mhm. Bei mir hat er eine 9 bekommen und fand den auch auf jeden Fall ein Highlight von Timothée Chalamet und Hammer fand ich großartig. Stuhlbarg, die Szene fand ich mega. Also ich bin bei allem bei dir, wenn du sagst, so, den hätte man für einen Oscar nominieren können, für besten Nebendarsteller und so. Da gab es schon ganz andere Nominierungen, die überhaupt nicht klar gingen.
Ja.
Im Gegensatz zu der hier, der komplett ignoriert worden ist.
Ey, mein, guck mal, dieses Jahr, ey. J.K. Simmons, den hätte man wirklich für einiges nominieren können.
Aber nicht für,
für diesen Film.
Nicht für Ricardos.
Und also, keine wahnsinnig auffällige Szene dabei. Und dann macht Michael Stuhlbarg in Call Me By Your Name mit einer Szene mal kurz alles.
Bläst alle weg. Ja, voll bei dir. Nee, ich fand den toll. Definitiv.
Okay.
Schöner Film.
Aber du kannst jetzt auch nicht mehr beurteilen, was da zu 10 gefehlt hat.
Ich weiß nicht, ob das noch ein 10-Punkte-Film werden würde bei mir. Da ist den Status hat er einfach nicht. Also, dass er mich jetzt so wegbläst emotional. Ich fand den komplett rund so in dem, was er erzählt und fand das toll, aber also weiß nicht, eine 10. Unwahrscheinlich, aber ich kann jetzt auch nicht sagen. Das ist wahrscheinlich einer, wo ich sagen würde, nee, stören tut mich jetzt nicht was per se.
Okay.
Das ist echt interessant, weil ich glaube, für mich war der halt so rund in allem, was der erzählt hat. Weißt du, auch einfach dieses Setting und dann noch dieser Junge, weißt du, mit seinem intellektuellen Background. Und ich glaube, das, weißt du, so dieser, ja, einfach die Story zwischen diesen zwei jungen Männern, wo einer so komplett anders ist als der andere. Und ich wirklich am Anfang überhaupt nicht erwartet habe, dass das so, weißt du, dass einen das auch so wirklich emotional irgendwie mitnimmt.
Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Mich hat der emotional voll bekommen.
Voll krass.
Und deswegen war ich halt auch sofort, also einer der wenigen Filme, wo sich überhaupt nicht die Frage gestellt hat, was ich an Punkten gebe, weil der hat mich emotional so mitgenommen, dass ich klar bei 10 war.
Ja. Und wie gesagt, der Soundtrack ist nach wie vor so, der transportiert mich zurück. Also wenn ich mir jetzt irgendwie Mystery of Love zum Beispiel anhöre, das ist, ich bin sofort in Italien und ich bin sofort in diesem Setting drinnen und habe einfach dieses Gefühl wieder so nach.
Das ist witzig, das ist wiederum ein Lied, das mich eher traurig macht.
Es macht dich melancholisch.
Ja, oder vielleicht melancholisch, ja.
Aber melancholisch auf diese Elio-Art und Weise melancholisch, weißt du? Dieses, und der ganze Film ist ja so, der ganze Film ist ja irgendwo. Er ist trotz allem, dass er schön ist und dass er eben sehr, sehr liebevoll ist, ist er ja trotzdem irgendwo nachdenklich und melancholisch. Und,
ja, klar.
Und das macht schon wirklich viel
und
aus.
Und das ist auch natürlich da wieder eine super Besetzung von dem Chalamet und er spielt das entsprechend, weil es gibt ja dann ab und zu diese Momente, wo dann trotzdem noch so dieses Kind in ihm durchkommt, ne? Dieses kindliche Eingeschnappte und so, wie wenn halt eben ein kleines Kind nicht das zu essen vorgesetzt bekommt, was es gerne hätte. Ne? So. Das ist einfach, das kommt dann hin und wieder durch und das changiert so geil irgendwie. Also ja, können wir jetzt ewig schwärmen. Ich finde den
mega gespielt.
Grandioser Film.
Das mit dem Soundtrack schafft ein anderer Film aber auch hier. Wenn ich Straight Up Menace höre, dann bin ich auch sofort mit meiner Gang damals wieder auf der Straße.
Also, das stimmt, ja.
Klar.
Das
ist so. Klar. Aber wie gesagt, ich finde, es gehört schon viel dazu, dass eben etwas komplett rund ist.
Ja, ja,
das weißt stimmt. du, und dass eben ja. wirklich ein Soundtrack so ist, dass er dich einfach, dass er all diese Bilder zurückholt und nicht nur diese Bilder, sondern eben wirklich dieses Gefühl zurückholt von eben, weißt du, Sommerurlaub und
ja, ja,
und
das hat er dieses, super transportiert.
Keine Ahnung, du liegst irgendwie im Gras und hörst irgendwie, ne, also das ist halt einfach so, ich weiß auch nicht, das.
Aber Leo und ich hatten das ja schon mal, nur weil du einen Film jetzt, wenn du ihn komplett rund findest und findest, dass alle Departments hier einen super Job gemacht haben, ist das immer noch halt nicht zwangsläufig eine 10, so, weißt du? Das ist halt
ja, ja,
nur theoretisch eine 10, sondern das ist halt so.
Aber wenn er dich dann eben noch emotional so unweigerlich in diesen Film zieht, dann kannst du ja gar nicht anders.
Klar, ja, das ist dann der letzte Kick.
Mit 2:12 finde ich auch die perfekte Länge. Also auch wirklich überhaupt zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu lang oder zu kurz oder. Also für mich wirklich großartig. Ein Budget hatte der von... 12,
perfekte Länge.
That's what she said.
Der hatte wohl ein Budget von 4 Millionen. 3,6 bis 4 Millionen. Also sehr, sehr, ich würde jetzt mal sagen, kostengünstig.
Ja, aber auch hier wieder, ne? Reale Sets, kein Licht. Das macht schon eine Menge aus.
Wie oft passt der in den indischen Film vom Budget?
Ja, hör mal auf, Alter. Kommt wieder der Hass hoch. Aber das war ein guter Punkt. Das ist für mich jetzt wirklich, werde ich mir merken. Wenn ich mal Wut brauche,
ja,
werde ich an Lal denken. Sehr
Method Acting.
Ja.
Eingespielt hat er knappe 42. Was okay ist.
Ist in Ordnung, ne? Aber dafür, dass er so gefeiert wird, unisono, ist eigentlich schade. Den müssten halt wirklich mehr Leute sehen.
Ja, aber es ist halt schon Arthouse so. Weißt du?
Es wirkt von außen sehr artsy.
Kein Multiplex-Film.
Aber hey, ganz ehrlich, für alle, die auf Liebesgeschichten stehen, wenn du überlegst, wie viele Leute sich irgendwelche schnulzige Rom-Com-Scheiße angucken, nur weil sie irgendwie sehen möchten, wie eng sich die Hauptfiguren da sind und wie schön das ist und so weiter.
Ja, aber du darfst ja leider nicht vergessen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du darfst ja, glaube ich, nicht vergessen, dass es schon noch sehr viel Homophobie da draußen einfach auch gibt und Leute das nicht unbedingt sehen
okay,
wollen.
Siehst du, das ist so krass, ne? Also nicht, dass ich das nicht wahrgenommen hätte, aber das hätte mir nicht egaler sein können, weil, wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden, du willst ja, dass die Zeit, also dass sie sich so nah wie möglich sind, weil du spürst, wie da die Chemie ist, so. Das ist völlig egal, was das hier für Geschlechter sind, finde ich so krass.
Nee, aber absolut. Ja, also du magst recht für mich, ne? Ja? Aber ich glaube, es gibt sehr wohl Leute, die sehen einfach nur das Plakat und denken sich so, Alter, was ist das? So erstens.
Brokeback Mountain in Italien.
Brokeback Mountain in Italien mit kleinen Kindern.
Mhm.
Also, weißt du, was ich meine? So,
kann man vieles fragwürdig finden, wenn man da sehr konservativ unterwegs ist.
Ja, weil es ist zum einen Coming of Age, das ist schon nicht jedermanns Sache.
Ja.
Weißt du, so
was ich krass finde, ich finde, es sollte als Genre von jedem sein, weil, also wenn mit einem Thema mal jeder was anfangen kann, dann doch mit einer Coming-of-Age-Geschichte, weil das haben wir alle durchgemacht.
Aber du bist ja dann auch öfter so, ich meine, wir hatten es ja bei Euphoria, dass du dann auch sagst, so, ja, okay, aus dem Alter bin ich halt raus, so diese jugendlichen Geschichten und diese Bandeleien, das habe ich schon bei Kids gesehen.
Ich sag,
wenn
sich jetzt eine Serie über mehrere Staffeln ausschließlich mit Teenager-Problemen beschäftigt,
ja,
und da sonst nichts, also ich, wie gesagt, ich wollte ja Euphoria nie schlecht reden. Ich habe halt nur gesagt, das ist nichts, wo ich Bock habe, mir das staffelweise anzugucken, wenn es nur um Teenager-Probleme angeht.
Naja, dein Argument war ja schon so, dass du gesagt hast, so, das habe ich halt hinter mir so. Deswegen, da bin ich halt so rausgewachsen aus diesen Thematiken so.
Ja, und was du halt zum Beispiel nicht für eine Serie dann, was ich verstehe, ne, dass man das vielleicht nicht für Serien mit vielen Staffeln irgendwie durchziehen möchte, das gilt halt für andere einfach wahrscheinlich auch, fängt halt bei Filmen schon an, dass die damit überhaupt nichts, auch es gibt komischerweise auch Leute, die können mit My Girl nichts anfangen. Die finden das halt albern. So, für die ist halt Kindheit nicht dasselbe, wie es halt irgendwie anscheinend für uns ist. Und ich glaube, da verbindet man schon sehr viel, ja, einfach Emotionalität und auch Erinnerungen daran. Und wenn du vielleicht eine ganz andere Erinnerung an irgendwie dein Coming of Age hast, macht das wahrscheinlich schon einen Unterschied.
Bestimmt, ja.
I don't know.
Korrekt.
Danke.
Gerne. Von Isa wurde es auch nochmal hier gebackt.
Soll ich zu den Punkten kommen?
Ja.
Die sind durchwegs, was mich sehr freut, durchwegs positiv. Auf IMDb sind wir bei einer 7,8. Ein Metascore von 93.
Ui.
Auf Rotten Tomatoes hat er eine 8,7 und eine 4,3 von der Audience. Und bei Letterboxd ist der bei einer 4.
Oh, sehr ordentlich.
Ja, für immerhin, Letterboxd, ja, glaube ich, ganz okay. Das ist auch
schon sehr gut, ja, ja, klar.
Ja.
Ja, also mich würde das sehr wundern, wenn du hier nicht bei 10 bist, deswegen tippe ich eine 10.
Das wäre ein ziemlicher Plot-Twist. Insofern würde ich damit einsteigen und würde auch auf den 10er Zug springen.
Jetzt habe ich mein härtestes Pokerface aufgesetzt. Und
ja?
Ja, sorry.
Well, kid, you blew it.
Ja, I blew it. Natürlich ist es eine 10.
Natürlich ist es eine 10.
Sehr schön. Ja, war natürlich nicht so schwierig, aber ist auch vollkommen legitim. Weißt du, wenn es mal um so einen Film geht, wenn wir uns da alle so einig sind, außer ja, jetzt, also gut, Guess ist ja auch sehr weit oben.
Ja.
Eben.
Klingt
und
gut.
Und wenn man so Herzfilme mitbringt, dann ist das nun mal, ist das kein besonders spannendes Punkteraten, aber es ist nun mal so. Haben wir ja alle.
Ja, aber siehst du, ich hätte jetzt zum Beispiel mal wieder Bock, den zu sehen.
Cool.
Ja.
Sehr schön, dann habe ich.
Aber ich glaube, erstmal gucke ich mir alle anderen Guadagnino-Filme an, weil also daraufhin bin ich wirklich losgezogen und habe mir dann gezielt seine Filme angeguckt und da sind nämlich schon auch ein paar andere wirklich gute dabei.
Mhm. In die Serie hast du noch nicht reingeschaut, oder?
Doch.
Ach, hast du schon?
Ja, habe ich mir 2 Folgen von angeguckt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne?
Gut möglich.
Da bin ich nicht so geil reingekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Okay. Deswegen habe ich da noch nicht weitergeguckt. Da ist halt auch, das ist, was das Thema angeht, halt sehr aktuell. Spielt nicht in den 80ern, sondern geht es halt schon eben auch. Das ist, ich will nicht sagen, geht in die Euphoria-Richtung, aber es sind zumindest mal so diese Sorte Teenager, um die es da geht.
Mhm. Sehr woke alles, oder?
Mhm.
Okay. Na gut.
Also, naja. Aber auch da wieder, ne? Es spielt dann in Italien, aber geht eben um amerikanische Kids durch so eine Army Base und so. Ist nicht uninteressant. Und hat auch da wieder so, die Umgebung spielt eine eigene Rolle.
Hm.
Aber ich bin da eben nicht so reingekommen wie sonst. Irgendwann werde ich es mir komplett angucken.
Hm.
Okay. Ja,
guter Mann, der Herr Guadagnino.
Ist übrigens Nachtrag, ist auf der Schneidersliste auch drauf.
Ah ja. Mhm.
Wurde wohl nachgerückt.
Ja, wechseln ja immer wieder mal so.
Ach an
so, die 10 ja, bis 15 Filme pro Jahr, wenn die Liste dann geupdatet wird.
Hm.
Ich habe ja dann, ich arbeite, glaube ich, das ist die 2020er Liste, glaube ich, die ich gespeichert habe, die ich durchgehe. Also die Filme, die in den letzten 2 Jahren noch dazukommen, die habe ich praktisch gar nicht auf dem Schirm.
Okay.
Okay.
Dann ich.
Dann du.
Alright. Dann kommen wir jetzt zu einem Los, was ich gezogen habe oder was Guest für mich gezogen hat.
Eins und der deswegen, großen Top, der großen 20.
Eins von denen, ja. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, dass es von Hakan, oder? Ich habe ja, das waren die falschen.
So ist er vorbereitet.
Ja, ja. Nee, weil ich glaube, ich habe von Hakan tatsächlich, ich habe beide seine Filme schon gesehen.
Oh.
Aber ich bringe nur einen davon heute. Nämlich Velocipastor.
Mhm.
Ein Film, den Guest nicht gucken wollte.
Nee, den wollte ich nicht mehr gucken.
Komisch.
Den konntest du alleine gucken.
Ja, aber also solltest du vielleicht mal einen Blick riskieren, ey. Also es hat auf jeden Fall was.
Es hat was, okay.
Ich kann verstehen, dass Hakan den in Lust aufgeschmissen hat, weil das ist definitiv ein Film, der wird polarisieren.
Da bin ich immer gespannt.
Okay, Isa hat wieder fleißig gegoogelt und ist jetzt schon fassungslos.
Ja, jetzt schon fassungslos.
Ich lese nur, darf ich sagen?
Nein, ich erzähle natürlich.
Ich erzähle.
Also willst du die Handlung erzählen? Das
nein,
kannst du auch mal.
Ich sag nur, ich lese gerade nur China und mystisch und sehe ein Bild von einem Tier.
Ja,
also wir gehen in die chinesische Mythologie rein. Das klingt.
I'm intrigued.
Ja, das klingt interessant.
Ja, also das ist ein Film, der geht 1 Stunde und 15 Minuten. Das ist gerade mal so ein Langfilm. Und
ist, kurz.
Ist halt, also ich würde es als No-Budget bezeichnen.
Okay.
Ja, weil also bei IMDb Pro stehen 11.000 als Budget. In den Trivia Facts steht was von 35.000 bis 45.000. Auf jeden Fall ist das im fünfstelligen Bereich, höchstens.
Na gut, da gibt es Urlaubs, die ja Shows teurer sind.
Und das ist also eben entsprechend aufgezogen. Deswegen, also man muss, glaube ich, schon wissen, dass man hier wirklich in einem absoluten Low-Budget-Bereich ist. The Velocipastor. Ja, ich hatte davor noch nichts davon gehört.
Mhm.
Das Film ist von 2018 und ist entstanden, weil es ein, warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Es gab nämlich so einen Trailer, der produziert wurde. in so einem Grindhouse-Kontext.
Okay.
Und der ist so viral gegangen, dass sie dann daraus einen Langfilm gemacht haben. Weil die Leute so auf diesen Trailer abgedreht sind. Und den habe ich mir auch mal angeguckt. Das ist tatsächlich einigermaßen witzig. 2010 gab es den. Mhm. Hat der Regisseur Brandon Steer, der jetzt eben auch diesen Film gemacht hat, hat da so einen Grindhouse-Trailer gemacht. Und das war als Schulprojekt damals realisiert.
Und Schulprojekt?
Ja, ja, das war halt irgendwie wahrscheinlich auf der Uni oder sonst wo, mussten die was drehen und dann hat er daraus so ein Ding gemacht. Und das ist halt viral gegangen und darauf basierend gab es dann 2018 den Langfilm. Mhm. Und die Story ist genau die, die es im Trailer damals auch war. Jetzt ist Brandon Steer jemand mit 8 Credits, der 2013 einen Film namens Animosity gemacht, von dem man vielleicht was gehört haben könnte. Aber ansonsten hat er das hier auch geschrieben und besetzungsmäßig ist jetzt hier auch wirklich niemand dabei, den man groß kennen könnte. Der Typ, der hier die Hauptrolle spielt, Greg Cohen, der hat 24 Credits. Ich habe den neulich bei Winning Time hatte der eine Szene als den Puma Salesman, der dann Magic einen Puma Deal anbieten will. Das ist halt original eine Szene und das war's. So, und dann, ich habe mal in seiner Vita geguckt, er hat 24 Credits und hat halt viele einzelne Fernsehepisoden, kleinere Auftritte in irgendwelchen Fernsehepisoden gehabt. Mhm. Also eher so ein bisschen der Struggling Actor, aber der spielt hier die Hauptrolle. Namens Doug Jones. Und Doug Jones ist Priester. Und wir sehen ihn am Anfang in der Kirche. In der ersten Einstellung gleich ist er in der Kirche, gerade beendet gerade seine Predigt und der Gottesdienst ist zu Ende. Er kommt raus. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, also kommt aus der Kirche, auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen seine Eltern und winken ihm. So, hallo, total überfreundlich, als hätten sie ihn irgendwie jahrelang nicht gesehen. Und er winkt zurück, so hey, sagt auch noch, damit es der Zuschauer auch ja versteht, hey Mom, hey Dad. Winkt so rüber und dann gibt es wieder den Gegenschuss. Also wir hören einen Knall, einen lauten Knall und es gibt den Gegenschuss auf die Eltern und dann steht nur VFX of Burning Car, was quasi noch eingefügt werden muss, ne, weil es also
ach so, das war so ein Lückenfüller. So.
Ja,
okay.
Ja, genau. Nein, das ist natürlich ein Witz.
Ja, ja, gut. Aber das gab es ja wirklich bei manchen Filmen, dass sie teilweise Previews hatten und so.
Ja, logisch, das musst du ja auch machen.
Testvorführung, ohne dass der Film vollständig war.
Ja, klar. Also wenn dann eben die CGI noch fehlt, dann hast du da natürlich einen Platzhalter für das, was dann da stattfindet.
Genau.
Aber damit spielen die halt, und das ist halt ein Witz des Films so, und damit erfährt man schon auch relativ gut, in welcher Richtung wir uns hier befinden, weil so geht das weiter. Mhm. Das heißt, es gibt andauernd Hinweise drauf, dass das ein Film ist, dass das alles sehr überzogen ist, dass das nicht realistisch ist und dementsprechend geht es dann eben auch weiter. Jetzt sind also seine Eltern in die Luft gesprengt worden und er bricht dann an Ort und Stelle natürlich auf dem Boden zusammen, schreit gen Himmel, nein. Also alles ganz Klischee. Und dann ist da sein Mentor, auch ein Priester, so ein älterer Typ, der ihm dann sagt, ey, weißt du was, dann geh doch einfach mal auf Reisen. Muss deinen Kopf frei kriegen, gewinn so ein bisschen Abstand jetzt zu dem Trauern vom Tod deiner Eltern. Also verreist Greg. Und Greg, das ist alles auch so geil, das passiert hier alles in den ersten 5 Minuten. Ne? Mhm. Also es ist wirklich so, es geht zack, zack, zack. Erste Szene Predigt, zweite Szene Explosion des Autos, dritte Szene ich reise. Und dann siehst du ihn, Greg, wie er da mit Rucksack durch den Wald läuft und steht eingeblendet China. Dann ist Greg nämlich nach China gereist und wir sehen ihn aber halt einfach ganz offensichtlich irgendwo im Wald im Goi in den USA. Und dann sieht er von Weitem, sieht er so eine Lady, die wegrennt. Total hektisch. Und dann kommt die so an seiner Nähe vorbei und er hält sie irgendwie fest und dann drückt sie ihm so ein Ding in die Hand. So ein eiförmiger Stein ist, irgend so ein Edelstein. Der aber wohl sehr scharf ist, weil er schneidet sich daran und dann hat er so in der Handfläche sich aufgeschnitten und dann sieht er auch schon, dass irgendwelche Ninjas ankommen und die Lady verfolgt haben und dann mit Pfeilen auf ihn schießen. Also ergreift er die Flucht.
Ninjas schießen mit Pfeilen, okay.
Ja, Ninjas, also erstmal Ninjas in China.
Okay, Ninjas.
Im Wald. Ach so, nee, Ninja, na, der Begriff Ninja an sich, aber egal.
Ja, Ninja, whatever.
Mit Pfeilen im Wald.
Ja. die sind jetzt halt, haben halt Jagd auf ihn gemacht, beziehungsweise auf die Lady, die ihm das Ding in die Hand gedrückt hat. Und da ist dieses Teil, was er da in die Hand gedrückt bekommen hat und ihn geschnitten hat, das hat jetzt nämlich zur Folge, dass er sich dann hin und wieder in einen Dinosaurier verwandelt.
Da war ich ja nicht so fern von meinem, mit diesem komischen Dinosaurier.
Nee, weil das Wortspiel, weil das Wortspiel ist natürlich vom Velociraptor, ist jetzt halt Velocipastor. Und deswegen ist jetzt Greg von Zeit zu Zeit als Dinosaurier unterwegs und macht dann eben Jagd auf böse Menschen.
Gibt's als Dinosaurier?
Ja.
Hat man hier die CGI-Leute von Jurassic Park rangeholt?
Rate mal.
Wahrscheinlich nicht.
Wenn es schon am explodierenden oder brennenden Auto gescheitert ist, kannst du dir vorstellen, was hier mit den 11.000 Dollar sonst gemacht wurde.
Oh, okay. Haben sie in so ein Kostüm gesteckt?
Ja, natürlich.
Nein, ich meine in so ein, kennst du diese Aufblasbahn? Ja, diese.
Ach so.
Diese da gab es diese Pranks, wo die in so einen Schulflur einfach reinrennen, so ein T-Rex und so.
Nee, das ist eher so ein, ja, vielleicht Gummi, vielleicht Papp. Maché obenrum, ich weiß nicht, auf jeden Fall, es ist halt wirklich so ein einfach so ein manngroßes Dinosaurierkostüm.
Ist das geil.
In dem der dann sein Unwesen treibt. Und dann gibt es halt zwischendurch noch so in der Verwandlung gibt es da noch so einen Shot dazwischen, wo er halt schon so ein bisschen grün angemalt ist und sich so krass krümmt und verzerrt und dann ist er halt ein Dinosaurier und dann hat er diesen Pappmaché-Kopf oder was und dann ist es halt immer unterlegt von, ja, wahrscheinlich Jurassic Park Sounds.
Okay.
Und dann hast du halt so Pappmaché-Dinosaurier, der im Wald dann irgendwelche Arme abreißt, unterlegt von Dinosauriergeschrei.
Ich will diesen Action Film sehen.
Ey, du musst da auf jeden Fall mal reingucken, so, weil es hat was. Also es hat
ich wollte gerade fragen, könnte es sein, dass du ein bisschen Spaß an diesem Film hast?
Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, bin da natürlich trotzdem nicht drum rumgekommen, immer wieder auch zu denken, so, Alter, okay, wie hart schmerzfrei. Und halt, es ist scheiße mit Ansage, weißt du? Und das kann ich irgendwo schon schätzen. Das ist natürlich kein geiler Film, aber
Scheiße mit Ansage ist gut, ja.
Ich war unterhalten. Ja, und das ist also permanent, ne? So, das ist auch die Dialoge, das ist super selbstironisch, aber es ist trotzdem natürlich nicht gut. Also mal so gar nicht. Die Härte ist dann sein Mentor. Also es gibt dann noch so ein, zwei andere Handlungsstränge, weil da kommt dann auch noch eine Nutte ins Spiel. Die hat einen Zuhälter, der auch wahnsinnig drüber ist. Aber den wird denn der Dinosaurier eben auch noch platt machen, natürlich.
Natürlich.
Und was dann die Nutte mit den Ninjas zu tun hat, das weiß ich auch nicht so wirklich. Aber da gibt es dann wohl auch noch irgendwie im weiteren Verlauf eine Verbindung. Zumindest marschieren die dann irgendwann bei ihm ein. Und das ist dann natürlich, gibt es dann auch, also sie ist dann sein Love Interest. Und das ist dann natürlich der nächste Konflikt, weil er ist ja eigentlich ans Zölibat gebunden.
Aber ist sie die, die ihm diesen Schnittstein...
Nein, die ist dann vor an Ort und Stelle gestorben. Das,
ach so, natürlich.
Die, okay. Ist die wurde dann von einem Pfeil erlegt wahrscheinlich.
Ja, die ist dann damit abgefrühstückt. Ja, ja. Nee, und die Carol, also eben die Nutte, die wird von Alyssa Kempinski gespielt. Die hatte wohl eine kleine Rolle bei The Deuce.
Okay.
Wäre jetzt auch nicht überraschend, wenn sie da auch eine Nutte gespielt hat. Und bei FBI, der Serie, hat sie auch gespielt. Ja, eben. Also die hat immerhin 33 Credits, aber ist wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau. Das ist aber, also ich kann jetzt auch hier schauspielerisch niemandem was vorwerfen, weil das ist ja mit Ansage scheiße und drüber gespielt. Weißt du? Also das ist jetzt hier nicht wie Lal, wo du genötigt wirst, das ernst zu nehmen, sondern es von der ersten Einstellung oder von der zweiten spätestens, wo dann eben steht VFX of Burning Car, spätestens da ist dir klar, okay, du sollst das hier nicht ernst nehmen. Und genau so ist es eben auch gespielt. Mhm. Also deswegen, das sind hier natürlich zum Teil auch Laien beteiligt, so der Typ, der den Zuhälter gespielt hat, der hat sich dann auch sein Kostüm selbst gekauft und so. Also klar, ne, weil wie gesagt, hier mit 11.000 Dollar oder auch immer mit 30.000, da kannst du auch noch nicht für jeden einzelnen ein Kostüm anschleppen. So. Logisch. Das ist ja alles wahnsinnig improvisiert und dadurch aber eben an manchen Stellen, also es ist halt zum einen auf jeden Fall trotzdem mit Herz und es ist dann an manchen Stellen eben wirklich lustig, was sie sich so aufgrund mangelnder Mittel halt haben einfallen lassen. Jetzt gibt dir das, sein Mentor, Priester, der ist halt so, keine Ahnung, ey, lass den Anfang 60 sein. Also halt graue Haare, ne, und so ein älterer Typ, der ihm dann den Rat gibt, da zu reisen. Und als der dann als Dinosaurier zurückkommt und dann da wieder hohl dreht, so hat er dann so sein altes Vietnam-Trauma. Und dann zeigen sie ihn, da gibt es so ein Flashback nach Vietnam, was sie dann natürlich auch im Wald irgendwo in den USA nachgestellt haben, bis da irgend so eine Blechhütte hingestellt. Und dann hast du da den alten Typ, dem alten grauhaarigen Typ, haben sie dann einfach eine blonde Perücke drüber gestülpt. Unten gucken am überall so die grauen Haare raus und der ist auch sonst nicht auf jünger gemacht, hat dann einfach so eine blaue Perücke, da noch einen Helm drauf.
Okay.
Und so ist er dann der junge Soldat im Vietnam von früher. Und dann gibt es da halt so sein Trauma, wie damals seine Frau umgekommen ist. Ey, das ist schon, also es ist so Panne, dass es schon echt wieder lustig ist.
Ja. Yeah.
Aber eben, also es ist trotzdem als Film natürlich nicht ernst zu nehmen. Und ich weiß, dass das jetzt für euch, für die Bewertung, dass das natürlich nicht einfach ist.
Allerdings, ja.
Das ist halt wirklich so, die Range ist gerade
ja, ich weiß.
Enorm.
Von 2 bis 10 ist ja. Alles drin.
Aber es ist auch so. Aber was soll ich euch sagen? Also es ist wirklich scheiße, die aber mitunter echt unterhaltsam ist. Und es ist halt auch schnell vorbei mit einer Stunde 15. Trotzdem kommt er nicht ohne Längen aus. Aber das ist halt auch da wieder, also wie das bei so sehr ironischen Sachen ist. Manches ist lustiger und anderes dann weniger. Und natürlich hat das hier auch was Repetitives. Mhm. Weil die jetzt halt eigentlich, ja, den Stoff, den sie in einem Trailer verbraten haben, jetzt halt auf eine Stunde 15 ausgedehnt haben. Und dass dann nicht alles genauso funktioniert, das ist halt irgendwie auch klar. Ja, der ist dann sogar, also stand in Nature Effects, dass der hingegangen ist und um dem Film selber auch so einen alten und Grindhouse-Look zu verpassen, hat er dann halt das Negativ vom Film, weil die wohl tatsächlich hier auf Film gedreht haben, hat der in den Ofen gepackt.
Okay.
Weißt du?
Auch eine gute Methode.
Ja, und dann so ein bisschen über den Boden gezogen und so, um halt da einfach irgendwie auch so ein paar Kratzer auf
den Gritty-Look,
das Negativ zu kriegen, ja. Mhm. Allerdings musste das, laut Trivia Facts, musste das im Badezimmer machen, weil das der einzige Raum war, den er komplett abdunkeln konnte. Ne? Also er hat dann halt quasi einen unentwickelten Film da über den Boden gezogen.
Ah ja.
Ja, was man tut. Aber ist schon, also der hat auf jeden Fall seine Berechtigung, auch wenn das grober Schrott ist.
Ja, was hat sich Haken denn dabei gedacht? Der schmeißt doch sonst immer so eine Knaller rein. Diesmal wollte er mal was anderes machen.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Hakan froh ist, dass der bei mir gelandet ist und nicht bei dir.
Oder umgekehrt. Vielleicht wollte er mir jetzt auswischen.
Ach so.
Kann auch sein.
Aber kannst du mit sowas wirklich überhaupt nichts anfangen?
Überhaupt nicht. Mir fehlt da, ich finde das einfach nur scheiße. Ich finde das nicht ironisch lustig, sondern ich finde es einfach nur scheiße. Also selten. Hm. Ich finde ja so eine Filme wie, wie hieß er denn hier? Aus den Troma-Studios. Toxic Avenger.
Ja.
Den finde ich ja nicht mal so Trash-Schrott, so dass man drüber lachen muss, sondern den finde ich ja wirklich lustig, also den finde ich ja witzig und charmant und sympathisch so. Aber so die Filme, die offensichtlich so auf Trash gemacht worden sind, so weiß nicht, da sind halt viele, wo ich sage, das ist einfach nur scheiße, das ist nicht mal lustig, so, das ist nicht mein Humor.
Ich kann halt das Commitment schätzen, dass sie sagen, wir machen was, wo wir wollen, dass man sich drüber lustig macht.
Ja, ja,
klar. Also weißt du, dass hier, wir schreiben hier nicht die geilsten Punchlines so,
ja, ja.
Wir wollen nicht lustig sein, weil das irgendwie, sondern weil man soll sich drüber lustig machen und das funktioniert auf jeden Fall.
Ja, mir fehlt halt das Gehen bei diesen Sharknado-Filmen von irgendwelchen fliegenden Haien, die Raketen abschießen, weiß nicht, ich finde das halt bescheuert.
Hattest du Kung Fury gesehen?
Nee, den habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen.
Kennst du den?
Mhm.
Wie fandest du den?
Ich finde sowas, also eben, ich kann hin und wieder sowas wirklich was abgewinnen.
Ja, ich auch.
Das sind für mich trotzdem, also das sind nie 10-Punkte-Filme, Alter, auf gar keinen Fall, gut, weil ich kann halt trotzdem auch subjektiv anerkennen, das ist halt auch vom Handwerk, weil einfach preislich wahnsinnig eingeschränkt, das ist natürlich nicht geil.
Das ist kein
guter Film.
Not bad. For a person who happens to be quite stoned.
Ja, das also, hilft bei dem Film auf jeden Fall, ja, ja. Ist auch lustig, ne? In den Trailer Facts steht nämlich auch, dass dann, als sie ihren Showdown gedreht haben, was der natürlich auch wieder im Wald stattfindet, das ist natürlich auch, ist halt die beste Location, die du nicht auf alt machen musst, ne? Wenn du hier
kannst auch jedes Land einblenden, einfach, wenn
ja,
es im Wald ist.
Naja, wobei, also das finde ich halt schon so lustig, weil du erkennst halt schon an der Vegetation, dass das einfach nicht ein Wald in China ist, mhm. sondern halt irgendwo in Midwest in den USA oder sonst. Wie auch immer, als sie dann ihren Showdown im Wald gedreht haben und halt der Dinosaurier irgendwelchen Ninjas Arme und Köpfe abreißt.
Das ist so Monty Python-Humor, ganz ehrlich, ja. Ich finde das so geil.
Und das ist dann auch, weißt du, so, er reißt ihm den Kopf ab und dann siehst du halt den Gegenschuss, wie er den Kopf in der Hand hält und das ist dann halt sehr offensichtlich irgendeine Puppe. Und so, da sind die halt wahnsinnig schmerzfrei und das kann schon was Lustiges haben. Aber ja, ist natürlich, wie gesagt, ist halt nicht geil. Also das. Ja,
für mich ist cool, dass du diese Kugel abgefangen hast, insofern.
Ja, jedenfalls hat dann, als sie das gedreht haben, hat dann tatsächlich eine die Bullen gerufen. Und meinte auch so, hey, da rennt jemand in so einem fetten Dinosaurierkostüm durch die Gegend und spackt damit irgendwelchen Leuten ab.
Reiß Köpfe ab.
Ja.
Okay.
Nee, also das wurde wohl schon von der, die bei der Polizei angerufen hat, nicht als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen, sondern eher so Public Disturbance oder sonst was. Was ist. Ja. Wollte halt eher darauf hinweisen, dass da so, wer weiß, das sind ja auch gerne mal irgendwelche Psychopathen, die sich dann in welchen Ninja-Kostümen und Dinosaurier-Kostümen rumtreiben. Ne? Wer weiß. Ja, also alles in allem ist schon witzig. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass ich da so durch eine Stunde 15 irgendwie besser durchkomme. Der hatte schon auch trotz dieser sehr kurzen Lauflänge, hatte der da Momente, die es nicht gebraucht hätte. Und so, es wäre, glaube ich, als Kurzfilm hätte das nochmal eine ganze Ecke besser funktioniert.
Mhm. Was hast du denn an Punkten gefunden?
Ich finde es so lustig, dass hier genremäßig alles dabei steht. Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Horror, Sci-Fi, Thriller.
Nur Romance fehlt.
Stimmt, Romance fehlt. Ausgerechnet die, dabei gibt's hier Sex.
Ja, siehst du. War offensichtlich kein romantischer Sex.
Wahrscheinlich ist es so ein Action-Sex gewesen.
Ist das ein Dinosaurier in dem Moment, wo er Sex hat, oder?
Dann ist es Sci-Fi.
Nee, nee.
Dann nicht. Das wäre schon wieder unterhaltsam.
Ja, stimmt.
So für die Furry-Fans.
So geil, ja.
Okay.
Und der Zuhälter von der Nutte, der heißt, wie hieß der? Frankie Mermaid.
Bester Name.
Because I'm swimming in bitches.
Oh mein Gott.
Dass du dadurch 17 Samples rausgeholt hast aus dem Film.
Ja, stimmt. Wobei doch, also die eine oder andere Stelle habe ich mir markiert. Vielleicht mal.
Ach schon, okay.
Ja, ja.
Ja, klingt sehr prädestiniert.
Mhm. Ja, Brandon Steer. Sind wir mal gespannt, ob der irgendwann mal noch ein wirkliches Budget für einen Film bekommt und was er dann macht. Ja, die Zahl. Ja,
vielleicht macht er mal einen Marvel irgendwie demnächst.
Ja, wer
sind
weiß.
Doch die Leute.
Ja, ja, eben, wer weiß. Wirklich. Ja. So, die Zahlen, Alter, die sind gar nicht so beschissen, wie ich gedacht hätte. Auf IMDb hat der eine 5,0. Mhm. Im Metascore gibt's nicht, aber auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik, und das sind 16 Reviews, eine 5,7.
Das geht.
Ja, finde ich auch. Und vom Publikum 3,9. Das ist natürlich wieder ein bisschen euphorisch. Auf Letterboxd ist der immerhin bei einer 3,0.
Wow.
Und ja, also als Hinweis, ne, ich bin hier nicht weit oben. Das kann ich, glaube ich, vorwegschicken. Also auch wenn sich das hier nach einer Menge Spaß angehört hat, habe ich ja versucht zu erklären, in der Summe ist schon viel auch in dem Film, was es nicht gebraucht hätte. Und das ist trotzdem kein geiler Film. Aber ja, vereinzelt hatte ich hier halt wirklich Momente, wo ich mich kaputt gelacht habe.
Genau, das ist so dieses, so, jetzt muss man abschätzen, wie viele Punkte kriegt der Film so von Lees Kopf und wie viele Punkte kriegt der Film von Lees Spaß, den er dabei hatte. So.
Ja, und das kann ich leider nicht jetzt genauer eingrenzen.
Wer muss denn anfangen von uns?
Guess.
Ja, richtig, Guess muss anfangen.
Ich sag mal eine 5,5.
Mhm.
Witzig.
Weil, wolltest du auch sagen, oder?
Nee, ich bin mal, ich...
Du wärst höher, oder?
Ich habe zwischen 5 und 5,5 geschwankt.
Ach so, ja. Ach gut, so. Dann sind wir ja in einer ähnlichen Region, aber ja, schwierig auf jeden Fall.
Gut, aber du hast ja im Moment noch eine Nullerrunde, ne?
Mhm.
Du doch auch.
Ja.
Ja. Und wir haben noch ein Projekt. Noch ist alles drin.
Ich sag 5.
Dann geht auch hier der Punkt an Isa.
Yes.
Uiuiui.
Ich bin tatsächlich genau bei 5. Guck mal, dann konnte es ja doch halbwegs eingrenzen.
Ja.
Schön, freut mich.
Gut.
Ja, The Velocipasta. Also, ich glaube, das ist die Sorte Film, ey, wenn du irgendwie 5 Freunde zu Besuch hast und ihr habt euch alle ordentlich Alkohol reingestellt, ey, dann guckt euch diesen Film an.
Und mit dem Film öffnen wir ausgerechnet diese Top 20, ja, der 200 Losfilme, die wir gezogen haben.
Ja.
In der 20. Episode, die 20 Lose, die wir gezogen haben. Das ist der erste Film daraus, ja.
Das hatte schon was, ey.
War es ein Einstieg,
also, ey, wenn ich hier sogar, also alleine schon wirklich einiges an Spaß habe mit dem Film.
Ja, ja, klar.
Dann ist das, glaube ich, wirklich geeignet für sich in der Runde angucken.
Ich habe Bock drauf.
Schön, immerhin. Guess ist immer noch.
Ich klemme mir das, glaube ich.
Sorry. Komm, Guess.
Nee.
Spring noch eine Flasche. Eine Flasche Lambrusco mit.
Ja, Lambrusco, genau. Das, was die Jungs immer saufen, wenn sie sich zu so einem Film treffen. Hier, ich habe eine Flasche Lambrusco gekauft. Okay.
Der Guess guckt sich da lieber noch irgendwie 10 Tarkovsky-Filme von der Schneiderliste an.
Im direkten Vergleich weiß ich nicht, weil ich habe ja auch noch nie einen Tarkovsky-Film gesehen. Insofern weiß ich nicht, ob das ähnliches Level ist. Kann ich nicht sagen.
Ähnliches Level wie Velocipasta ziemlich sicher nicht.
Ja, punktemäßig vielleicht.
Ach so. Hm.
Vielleicht schneiden die eh nicht schlecht ab, dann ist es wurscht. Aber Velocipasta wäre in dem Fall wahrscheinlich schneller durch als so ein.
Auf jeden Fall.
Das 150-Minuten-Film.
Kurzweiliger als Tarkovsky, das verspreche ich dir.
Eben. Okay. Velocipasta, interessant.
Ja, außerdem, hallo, also ich meine, ein Priester, der sich in einen Dinosaurier verwandelt. Da, was willst du mehr?
Perfect script.
Absolut.
Ey, wie gesagt, ich will den sehen. Ich war schon bei, du hattest mich bei China und Dinosaurier.
Jesus hooked. Ich sag mal hier.
Thank you, friend. You're a very caring and thoughtful sidekick.
Ich werde mich mal zurückziehen aus diesem Weg mit aus dem Podcast. Ich finde, ihr beide macht das schon, ihr harmoniert da viel besser.
Okay, wir machen ein eigenes Trash-Segment
auf. Mach mal ein Spin-off, genau.
Ja.
Für die Trash-Fans.
Okay. So eine Kolumne, weißt du? Die Trash-Kolumne.
Ja, genau.
Ja. Nee, danke dafür, dass du dieses losgenommen hast. Ich kann mich nicht genug bedanken dafür. Siehst Grüße du? An Hakan trotzdem, ja, an dieser Stelle.
Natürlich. Auf jeden Fall. Danke, Hakan, dafür. Und du kannst uns gerne mal wissen lassen, ob das eigentlich für Guest gewesen wäre.
Ja, kann er ja mal sagen, was er dazu sagt. Ob er zufrieden ist mit der Rezension und ob er sich, was er sich da erhofft hat. Ob er dachte, Mann, das war ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich wollte euch ja strafen. Ich wollte, dass er bei ein oder zwei Punkten landet und jetzt hatte Lee doch noch halbwegs Spaß daran.
Ach, meinst du?
Kannst ja mal, kannst uns ja mal Mitteilung geben, ihr Hakan, von WQÜF.
Ist es denn jetzt mit Ü oder ohne? Ich bin
es
da
ist offiziell
verwirrt.
Ohne Ü, aber ich betone immer wieder dieses Ü, weil das kann man nicht einfach weglassen. Das gehört zu dem Namen dazu. Also ich könnte nicht einfach ein Ü weglassen, nur weil es schön aussieht.
Ja.
Da protestiere ich dagegen und deswegen WQÜF.
Ja, okay. Ach Gott, ich finde 3Bs schon wieder so einfach, wenn ich sowas höre.
Ja, eben. Und da ist nirgends ein Ü dazwischen oder sonst was. Und wenn, dann würden wir es nicht weglassen.
Bü-bü-bü.
Bü-bü-bü.
Okay.
Bu-bu-bu reimt sich auch darauf. Wäre auch eine Alliteration.
Ja.
Wenn man uns für 3 Rezensionen hintereinander ausbuhen würde.
Mir hat ja eine Opernsängerin diese Woche erzählt, dass das heutzutage schon so ist, dass wenn du bei deiner Performance ausgebuht wirst, dass das positiv ist für deine Karriere, weil du dann, also weil das dann entsprechend groß wird auf Social Media.
Was weil halt, du dann polarisiert hast quasi.
Ja.
Okay. Mhm. Interesting.
Wahnsinn.
Wie du alles kennst vor allen Dingen hier. Beiläufig gedroppt, dass ich mit einer Opernsängerin unterhalten kann.
Ja.
Unterhalten hat.
Ja, die spielt echt große Häuser. Also so New York, Paris, Wien und so. Ja.
Darf man sagen, für welche Stück sie ausgebucht worden ist? Hast du gefragt?
Nee, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon passiert ist. Sie hat das nur so, wir hatten es halt generell
so,
davon, wie
so
jetzt Opernstars, so wie viel die verdienen, wie die aktuell aufgestellt sind und so, was das halt, weil sie meinte eben jetzt so, durch die Pandemie haben da eben auch viele einfach aufgehört und andere haben sich dann wiederum enorm stark gemacht dafür, dass das gerade im Vergleich zu irgendwelchen Sportgeschichten und so, ne, also bis die Leute wieder in die Oper durften, ist halt wirklich viel Zeit vergangen.
Na gut, seitdem es die Unterhaltungsindustrie gibt, also eine Sache hat sich nicht geändert, von wegen selbst Bad Press ist besser als No Press, so, weißt du, das ist heutzutage immer noch so. Ja. Also lieber du machst schlechte Schlagzeilen und bist dafür im Gespräch, als dass man von dir gar nichts mehr hört.
Ja, weiß ich nicht, ob Will Smith sich das Gleiche denkt.
Naja, also das ist zumindest diese landläufige Meinung. Gut.
Ja, so, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Wir haben noch einen gemeinsamen Film, den sich unser Kumpel Markus beim allwöchentlichen Punkteraten hier erkämpft hat, denn er hat den ersten Platz gemacht und hat 3 Rezensionen gut, die auf unsere Kappe gehen.
Mhm.
Und das ist jetzt schon die 2. die wir abhaken.
Ja.
Und nachdem wir hier so ausführlich über welchen haben wir geredet?
Whiplash. Nee, der war nicht von ihm.
Nee, das war auch ein Auftragsfilm.
Ja.
Ich glaube, Crash war der.
Ah,
war
ja?
Tatsächlich der, ja.
Okay.
Schauen wir mal, ob es hier auch so heiß zugeht wie bei der Crash-Rezension.
Ich bezweifle es.
Das bezweifle ich auch.
Der 2. Film ist The Wolfpack. Du hast gehört?
Ja.
Ah ja.
Wann hast du das Crash das letzte Mal gesehen?
Oh Gott. Wann kam der raus?
Auch damals, ne?
Ja,
2004.
Ja.
Dann wahrscheinlich.
Dann oder ein, 2 Jahre später. Ich habe den auch nicht gerewatcht, also zieht mich da nicht mit rein.
Nee, aber musst du mal machen, ey, weil das ist wirklich abgefahren.
Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal neu aufrollen. Also, alles fein.
Nö, ich sage nur, also es sei denn, Guess hat es jetzt hier beim Wolfpack irgendwie, ist da komplett konträr. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass das hier harmonischer verläuft als bei Crash.
Also ich fand damals, als ich von dem Film gehört habe, fand ich die Prämisse super interessant. Wollte ihn natürlich dann sehen. Hab mir den auch angeguckt irgendwie dann vor 3 Jahren oder so.
Mhm.
Hab mir den auch gekauft. Insofern fand ich auch die Umsetzung interessant. Aber bin gespannt, wie ihr den findet. Weil das ist ja schon sehr abgefahren, was hier abgeht. Und wir tauchen ja hier schon in eine Welt ein oder sehen eine Familie, die schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Insofern, wir reden übrigens von einer Doku, Das haben wir auch selten als Auftragsfilm.
Ja. Und als Biografie ist das auch noch gelistet.
Biografie ist noch aufgezählt bei den Genres, ja?
Ja.
Habt ihr beide, habt noch nie was vorher gehört von, ja?
Nö. Nö, ich kannte das nicht.
Doch, ich kannte das tatsächlich davon, dass ich ja früher für Weiß auch gearbeitet habe. Mhm. Und Weiß da ja irgendwie mitgemischt hat beim Film.
Mhm. Ah ja?
Ja.
In welcher Form?
Ich glaube, die sind mit Distributor.
Ah, okay.
Genau.
Dann sind die wahrscheinlich aufgesprungen, nachdem der in Sundance einen Preis gewonnen hat.
Das kann gut sein. Also sie sind auf jeden Fall auch überall auf den Plakaten und so sind die drauf. Okay. Ne? Auch auf der DVD, auf dem Cover und so. Mhm. Und genau, und da schwirrte das nur einfach so ein bisschen rum. Also es war halt bei uns, da gab es dann halt so ein DVD-Regal irgendwie mit allen Weiß-Documentaries. Mhm. Und gesehen habe ich den aber jetzt tatsächlich das erste Mal.
Ja, aber kann ich mir vorstellen, dass der gut ins Image passte.
Ja, absolut. Bei Weiß. Das ist ja wie Faust aufs Auge.
Ja, ja, eben.
Ja.
Witzig.
Auch die Art und Weise, wie es gedreht ist, ist halt auch komplett wie Faust aufs Auge. Also es könnte auch original wirklich eine Weiß-Documentary sein.
Mhm.
Deswegen.
Möchtest du erzählen, worum es hier geht?
Sehr gerne. Ich glaube, das ist relativ schnell erzählt. Es geht um die Angulo-Familie, die aus 7 Kindern besteht, 6 Brüder und eine Schwester, die in der Lower East Side of Manhattan wohnen, in so einem Housing Project, 16. Stock, und das ist so ein 4-Zimmer-Apartment, glaube ich. 4, 5? 4-Zimmer-Apartment, glaube ich. Mhm. Und die leben da mit ihren Eltern, dem Vater Oscar und der Mutter Suzanne. Und der Vater hat die Familie quasi für 14 Jahre von der Außenwelt abgeschottet. Also der hatte die einzigen Schlüssel zu diesem Apartment und hat quasi entschieden, wann wer aus dieser Wohnung rausgehen durfte. Normalerweise war das immer nur er. Das heißt, er hat dann irgendwie die Groceries und die Besorgungen gemacht. Und im Jahr, wenn es hochkam, kam halt die Familie vielleicht so 9-mal raus. Insgesamt.
Kennt man ja eher aus Österreich.
Wie lange hast du darauf gewartet, den zu bringen? Vor allem so, ich wurde nur für diesen Witz eingeladen,
nee,
oder?
Nee, ist mir gerade eingefallen, als du darüber erzählt hast, dachte ich so, warte mal, da war doch was. Ja, okay.
Nicht für Freunde von dem und dem Film, sondern einfach nur so für Bewohner aus Österreich.
Genau.
Als Empfehlung.
Genau.
Für jeden, der einen Keller hat. Ja.
Stark. Einfach komplett Österreich in a nutshell.
An inspirational movie.
Ja, genau.
Nee, also wie gesagt, der hatte halt den einzigen Schlüssel zu diesem Apartment und die ganze Familie ist halt maximal irgendwie 9-mal im Jahr rausgekommen und dann halt auch wirklich nur, um eben wirklich bestimmte Sachen zu machen. Also um Spaß ging es da wirklich nie.
Du hast auch erwähnt, wie viele Kinder das sind. 4 Zimmer hört sich jetzt erstmal nach einer geräumigen Wohnung an, aber es sind schon eher ärmliche Verhältnisse auf jeden Fall. Die sind da schon ziemlich zusammengefercht.
Es sind spärlich eingerichtet.
Ja, vor allem übelstes Drecksloch in dem Leben, Alter.
Ja, ja. Also es ist eben, wie gesagt, es ist so ein Housing Project und die werden auch homeschooled. Also die Mutter Suzanne hat dann eine Ausbildung quasi gemacht die durfte teachen.
Ja, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe.
Wie?
Wie zur Hölle? Die Tante kann keinen geraden Satz sprechen, erst recht nicht ohne Like irgendwie 5-mal unterzubringen. Mhm. Wie zur Hölle, aber gut, amerikanisches Education System, wer weiß.
Na, auf jeden Fall bekommt die quasi Geld dafür, dass sie homeschoolt.
Und davon leben die, ne?
Ja, genau. Also die leben davon, weil der Vater, Oscar, sagt, er ist gegen das System und er ist so ein Rebell und er rebelliert quasi, indem er nicht arbeitet. Mhm. Also er ist ein Rebell, indem er quasi sagt, er möchte in Amerika nicht arbeiten. Er selber ist er Peruaner oder Ecuadorianer?
Ich weiß nur noch Südamerikaner. Südamerikaner, ja.
Ja, also irgendwie Peru oder Ecuador, da haben die Eltern sich auch kennengelernt. Mhm. Das heißt,
angeblich beim Wandern.
Genau, angeblich auf so einem Track.
Also weil er so ein Führer war, ne?
Genau,
ob
so.
Ob das in Wirklichkeit nicht irgendein Ayahuasca-Trip war,
kann,
das sei dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall eine esoterische Komponente, die Beziehung der beiden.
Genau, und die Mutter ist eine weiße Amerikanerin, das kann man, glaube ich, an der Stelle auch noch dazu sagen, und der Vater eben, wie gesagt, Südamerikaner. Mhm. Die haben sich im Ausland kennengelernt, sind dann nach New York gezogen und wollten ursprünglich nach Skandinavien auswandern. Also der ursprüngliche Plan von den Eltern war, sie wollen nach Skandinavien, weil ihnen das skandinavische Modell so gut gefällt. Also die Lebensweise.
Der Plan ist ja eh immer eher so seiner gewesen. Ja. Ne? Die Frau ist ja eh nur Fähnchen im Wind. Das finde ich so krass. Also die hat ja die Verantwortung und alles andere komplett an ihn übergeben. Hm. Das finde ich so hart.
Genau.
Ja, und aber eben er meinte, dass er eben auf in seiner Zeit in Südamerika viele Skandinavier kennengelernt hat und der Meinung ist, dass das total liebe Menschen sind und deswegen wollten sie früher oder später nach Skandinavien.
Ja.
Jetzt würde Velocipasta einfach einen Wald zeigen, wo da drunter dann eingeblendet
Skandinavien.
Wird. Skandinavien. Skandinavien. Genau, Skandinavia. Somewhere in Skandinavia.
So geil.
Immer wieder der gleiche Wald um die Ecke.
Ja.
Naja, und so wie man sich es eben dann vorstellt, war die Mutter eben zu Hause und hat eben diese Kinder zu Hause gehomeschoolt. Mhm. 6 Jungs, 1 Mädchen. Das Mädchen ist wohl, ich weiß nicht, ob sie auf dem Spektrum ist, aber die ist wohl irgendwie nicht ganz so.
Da wird ja auch null drauf eingegangen.
Da wird überhaupt nicht drauf eingegangen.
In einem Nebensatz erwähnt, dass die anders ist.
Ja.
Und das war's.
Ja, die wird auch nicht gezeigt.
Ja, die sieht man mal vereinzelt durch den Hintergrund wackeln, ne? Aber
ich glaube aber auch, dass die wahrscheinlich einfach nicht gezeigt wird in der Doku, weil sie wahrscheinlich irgendwie, ne, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt und man das auch nicht ausbeuten wollte. Also, dass es nicht voyeuristisch rüberkommt und man sie da vielleicht nicht so darstellen wollte, weil sie macht ja auch nicht mit in diesem.
Das ist es eben, das ist halt spekulativ. Es geht ja auch mitunter um diese Jungs und wenn sie nicht dabei war, deswegen wird sie wahrscheinlich dann auch deswegen nicht ins Zentrum gerückt, kann ich mir vorstellen. Weil es geht ja auch um diese Diebesgeschichte an den Film an sich per se, weißt du, und wenn sie da nicht mitgemacht hat, alleine schon deswegen spielt sie wahrscheinlich da keine große Rolle.
Ja, naja, und wie gesagt, ich glaube, es ging schon auch, also zumindest ist es meine Wahrnehmung davon, dass es halt eben gar nicht darum ging, jetzt das so hinzustellen von wegen, oh mein Gott, dieses Monster von Vater und ne, diese armen Jungs, sondern es ist echt mehr so die Faszination, wie diese Jungs es geschafft haben, diese 14 Jahre in diesem Apartment unter Anführungszeichen weggesperrt zu sein oder halt in so einem Lockdown zu sein, in so einem self-induced Lockdown zu sein, weil die Eltern eben der Meinung sind, dass die Welt da draußen ja super böse ist und alles ist irgendwie ganz schlimm und New York ist ja ein Moloch und die sollen davon abgeschirmt sein. Der Vater selber hat alle Söhne nach altindischen Namen benannt und wollte auch, wie viele Kinder wollte der haben?
Das 10.
10.
Ja. Ja, weil nach der Lehre, nach der er lebt, ist er Gott und, genau. Also weil so war das, ne, unter Hare Krishna, ein Gott, 10 Kinder.
Genau.
Das war sein Plan, weil er sich selber wohl auch so ein bisschen in der Position sieht.
Genau, und die Frau ist aber irgendwann leider zu alt dafür geworden, nachdem sie irgendwie jedes Jahr ein Kind bekommen hat und konnte dann eben nach 7 Kindern keine weiteren Kinder bekommen und deswegen ist es dann bei 7 Kindern geblieben.
Ja.
Und die ganze Synopsis oder die ganze Handlung ist quasi, es fängt damit an oder der ganze Film ist dadurch entstanden, dass die Regisseurin Christelle Musselle auf der Straße lief, ja, oder?
Die heißt ja Sarah noch was Musselle, aber eben genannt Christelle.
Naja.
Ich denke, Alter. Harter Stripper-Name, aber gut.
Wie auch immer, auf jeden Fall lief sie eines Tages die First Avenue in Manhattan entlang und ist da eben diesen 6 Brüdern quasi begegnet, wie die mit schwarzen Ray-Ban-Sunglasses einfach aussehend wie die, straight out of Reservoir Dogs, wie die Straße entlang gelaufen sind, alle mit ihren sehr, sehr langen Haaren.
Das ist schon auch ein ausschlaggebendes Ding, weil halt das ist Teil dieser Religion, dass eben da niemandem die Haare geschnitten werden.
Genau. Und
die sehen halt aus wie eine Indie-Band, wenn die da die Straße lang laufen, finde ich. Oder halt wie irgendwas, also
wie Hippies.
Ja, die sehen aus wie.
Sie nicht, sie sehen aus wie von einem Plattencover.
Ja, sie sehen halt irgendwo einfach total cool aus. Also
ja, halt voll so eine wilde Truppe irgendwie, so was sehr Eigenes halt.
Ja.
Genau. So ein bisschen auch aus der Zeit gefallen, klar.
Genau. Und sie freundet sich dann eben mit denen an und erfährt dann quasi so die Geschichte, wie sie eben in diesem Apartment für 14 Jahre eingesperrt waren.
Und wie sich dann langsam von Zeit zu Zeit auch verselbstständigen.
Genau. Und vor allem eben, wie sie sich diese ganze Zeit in diesem Apartment die Zeit vertrieben haben.
Mhm.
Und das haben sie gemacht, indem sie sich quasi in Filme geflüchtet haben, beziehungsweise Filme dann eben auch reenacted haben und sich selber Kostüme dazu gebaut haben und wirklich da so in ihrer eigenen Welt irgendwie aufgegangen sind, dass die da ihr komplett eigenes Universum auf sich aufgebaut haben und gar nicht das Bedürfnis erstmal hatten, auch tatsächlich rauszugehen. Weil das muss man, glaube ich, schon auch mit anmerken, dass die auch zum Beispiel gefragt wurden oder dass sie teilweise gezwungen worden wären, in die Schule zu gehen. Und sie dann aber gesagt haben, nee, wir wollen gar nicht in die Schule, weil das würde unsere Mutter ja den Job wegnehmen. Weil unsere Mutter wird ja dafür bezahlt, dass sie homeschoolt.
Ja.
Und deswegen, also klar, da sind viele Schuldgefühle irgendwie induced worden.
Das ist halt eben, ich finde auch, das ist halt hart auf so einem Terrorregime aufgebaut. Und ich finde, die sind auch alle in einem Alter, wo die diese Statements abgeben, oder die meisten zumindest von denen, wo du halt noch nicht so weit bist, dass du dich wirklich weit genug vom Idealismus deiner Eltern gelöst hast, als dass du da so eine krass eigenständige Sichtweise auf die Welt hast. Zumal eben ihre Welt ist ja auch ein wahnsinniger Mikrokosmos. Diese Filme waren ja das Einzige, was sie so an Input von außen bekommen haben. Und davon hatten sie aber eine Menge. Also was, sie sagen auch eine Zahl, ne? Ich glaube, was sagen sie, 5000 Filme, VHS, DVDs?
Irgendwie sowas. Ja. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Filmliebhaber, weißt du, zu sehen, was sie sich da reingezogen haben und wie leidenschaftlich die diese Filme geliebt haben und so. Da geht dann natürlich schon das Herz auf, wenn du siehst, wie die dann sich selber aus Plastik und aus irgendwelchen Zeug da irgendwelche Waffen gebastelt haben und dann Filme reenacted haben und so. Das fand ich schon groß.
Vor allem auch, wie sich ihre Werte darüber gebildet haben.
Ja.
Wie dann so der Älteste an dem Zeitpunkt, als er dann Batman spielen soll, wie nervös der auch ist, weil er sagt, das ist eine krasse Verantwortung, die Figur und so, das ist ein übles Ding. So, der ist richtig aufgeregt, weil da für ihn so viel dran hängt. Und ja,
das war deren Education praktisch. Ja. Also mehr als das Homeschooling von der Mutter waren es die Filme, die gesehen haben. Ist schon abgefahren.
Aber es sind auch wirklich, sie spielen ja diese Filme nach. Das heißt, die sitzen ja wirklich vor diesem Fernseher und schreiben sich die Scripts auf. Also die schreiben sich Word by Word quasi auf, was sie danach spielen.
Ja, weil also eben, das ist wirklich der einzige Input, den die hatten. Ja. Also auch wenn der Film von 2015 ist, ich meine, die Zeit, die hier beleuchtet wird, geht natürlich noch ein bisschen durch so Home-Videos und noch ein bisschen weiter zurück. Aber es gab natürlich Internet und Co., aber halt für die nicht zugänglich. Die hatten nichts davon.
Ja.
Und deswegen, sitzt der vor Standbildern und schreibt sich da die Untertitel raus.
Ja.
So krass. Also handgeschriebene Scripts, die sie dann reenacten.
Und das ist schon wirklich abgefahren, wie gut sie das teilweise machen. Also wie er den Joker gespielt hat, da war ich auch echt erstmal kurz so.
Ja, wobei ich ja schon immer zu den Leuten gehöre, die sagen, Heath Ledgers Performance in allen Ehren, die Rolle ist zur Hälfte Make-up und Kostüm. Aber ja, also macht er geil.
Ja, und die Waffen, die sie da nachgebaut haben, teilweise übrigens haben sie sich dieses Batman-Kostüm aus Yogamatten und aus eben so Cereal Cardboards
also Cornflakes-Packungen.
Aber so gut. Also wirklich.
Ja, von
nicht,
weitem dann halt gut, ne?
Ja, aber eben so nicht, wie man sich es dann irgendwie vorstellen würde, weißt du, dass man sich so denkt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie hier so totale Kinderkacke, sondern es ist wirklich, die haben sich echt krass Mühe gegeben und die haben sich vor allem bei den Waffen so krass Mühe gegeben, dass irgendwann ein SWAT-Team vor der Tür stand und die Wohnung geraidet haben.
Das habe ich mich eh gefragt, weil. Also wenn die da so laut tanzend durch die Wohnung hüpfen oder eben irgendwelche Schießereien nachstellen, dass da nicht permanent die Polizei auf dem Plan steht, weil die Nachbarn irgendwie die Bullen gerufen haben.
Ja, naja, wie gesagt, einmal stand ja das SWAT-Team vor der Tür.
Ja, aber das hat ja dann, also wenn man dem Film glaubt, schon echt lange gedauert.
Ja. Genau, das ist erstmal so die Prämisse der Story und dann begleitet man eben diese sechs Brüder auf ihrem Weg in die Freiheit, unter Anführungszeichen, weil eben einer der Brüder mit 14 oder nach 14
der Älteste,
Jahren, der Älteste, genau, quasi eines Tages beschließt, er geht jetzt raus.
Ja, das ist auch super spannend.
Scheißt auf die Regeln.
Wie er zum ersten Mal die Wohnung verlässt und so, das ist schon krass, weil.
Weil er sich auch eine Maske dazu aufzieht.
Richtig.
Und das ist halt auch so ein Ding.
Aber du meinst, wie er das beschreibt, weil das sehen wir ja nicht.
Ja, genau, weil er halt auch so, weil das für ihn neu ist, dass er so angesehen wird von Leuten, die er noch nie gesehen hat und so, das sind so alles so. Ja. Die Eindrücke, die er halt erfährt, so nach all den Jahren, so, weil es schon krass so. Der ist halt so, also seine Freiheit ist quasi direkt vor der Haustür gewesen, weißt du? Das ist schon eine krasse Prämisse, finde ich.
Ja, und es fängt, also er geht eben raus und hat eben eine Maske auf, weil er sich auch denkt, wenn ich irgendwie meinem Vater begegne, wird er mich ja nicht erkennen mit der Maske auf und spaziert da halt irgendwie völlig naiv mit einer Maske irgendwie durch Manhattan.
Ganz unauffällig.
Und geht halt auch in eine Bank rein. Ja, ne, aus dem Horrorfilm und geht damit natürlich auch irgendwie in eine Bank rein, der Idiot, unter Anführungszeichen. Und wird dann halt verhaftet.
Ja.
Und kommt dann dadurch in so eine Therapiegruppe und dadurch löst sich so langsam diese Gefängnisstruktur, unter Anführungszeichen, die der Vater da gebaut hat, löst sich halt langsam auf, weil halt die Brüder natürlich dann eben merken, okay, da draußen ist Welt.
Ja.
Und da draußen, ne, gibt's auch was zu leben. Und ja, und dann kann der Vater das nicht mehr lange halten, dass da die Jungs eben anfangen auszubrechen.
Ja, boah, steht denen viel Therapie bevor, ey. Meine Fresse, Alter. Dachte ich nur die ganze Zeit, weil, also ich meine, man sieht's den meisten von denen schon auch an, also wie traumatisiert die sind und dass es da nicht, wahrscheinlich nicht nur einen emotionalen Missbrauch gegeben hat, also es gibt ja auch vereinzelt auch Hinweise darauf, dass der Vater halt echt, wenn er besoffen ist, was wohl des Öfteren vorkommt, dann eben auch gerne mal körperlich handgreiflich wird und das muss halt für denen, als sie noch klein gewesen sind, muss das natürlich richtig übel gewesen sein.
Ja, das war bestimmt traumatisch.
Deswegen, also, dass die mal alle hart einen mitbekommen haben, das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich finde, das an der Doku, also wenn man was kritisieren möchte, finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass das halt die Sorte Doku ist, wo es nur um interessante Protagonisten geht. Das ist jetzt keine, finde ich, keine gute Doku, weil sie filmisch besonders interessant aufgezogen ist oder weil die eben filmisch irgendwie alles richtig macht. Das ist aber eben auch ein bisschen durch die Prämisse vorgegeben, weil die hat die ja erst getroffen, als die ihren Schritt in die Freiheit schon gemacht haben. Und deswegen alles, was davor stattgefunden hat, sehen wir anhand von Home-Videos, die gemacht haben. Oder eben dann diese nachgespielten Szenen aus großen Filmen. Und dann halt sehr viele Interviewmomente, wo die so ein bisschen sinnieren, wie das damals war. Und da sieht man halt, finde ich, je nach Kind, die individuelle Bereitschaft, überhaupt darüber zu reden. Die ist halt auch nicht bei jedem gleich gegeben. Und das siehst du ja auch, als die dann eben durch den Schritt in die Freiheit von dem Ältesten, werden dann ja alle mehr oder weniger gezwungen, in Therapie zu gehen. Und die haben ja fast unisono alle keinen Bock drauf. Weil die dann immer noch in dem Mindset sind, dass sie damit irgendwo ihre Familie verraten oder sonst was, die Mutter irgendwie schlecht dabei wegkommt, die ja irgendwie voll heilig gehalten wird von allen. Aber also im Verlauf des Films sieht man ja schon auch, dass dann eben so die Ältesten, die haben ja dann auch alle eine krasse Aversion gegen den Vater. So, dass der eine sagt dann ja auch, dass es immer schlimmer wird, dass er nur noch das Böse in ihm sieht. Dass er gar keinen Bock mehr hat, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Es ist übrigens nicht der Älteste gewesen, der als erster rausgegangen ist.
Ach so.
Nee, es war der Viertälteste sogar. Und zwar, also es gibt ja 6 davon. Bhagavan, Zwillinge, Narayana und Govinda. Narayana heißt jetzt übrigens Joseph.
Ah ja.
Mukunda, das ist der draußen war. Krishna, der jetzt Glenn heißt. Und Jagadesh, der jetzt Eddie heißt.
Okay.
Genau, und Mukunda ist der mit 15 dann sich quasi dazu entschieden hat, rauszugehen und da rumzulaufen.
Okay.
Ja. Ja, ich kann aber genau nachvollziehen, was du meinst. Es ist de facto, also per se ist es jetzt keine krasse Doku von der Machart, wie die Doku gemacht ist. Es ist eben nur wirklich die Story dieser Jungs ist halt so so wahnsinnig interessant. Oder die Jungs aber selber eben, als Charaktere.
Da bin ich voll bei euch.
Das ist halt alles, was diese Doku ausmacht, ist eben der Umstand, dass es hier eine Familie mit so vielen Kindern gegeben hat, die komplett eingesperrt gelebt haben. Deswegen alles darüber hinaus, weil die geht ja auch nicht wirklich tief dann mit. Ne? Also ich war voll oft in der Doku an einem Punkt, wo ich gedacht hätte, ah okay, jetzt hätte ich gerne mehr darüber gewusst. So, warum ist sie da nicht tiefer drauf eingegangen? Und so, deswegen, also der hatte so den ein oder anderen unbefriedigenden Moment. Aber klar, also die Prämisse und diese Truppe, super interessant. Also auch als sie es erstmal ins Kino gehen, ey. Ich meine, wie geil.
Es ist auch so süß, wie sie sich gefreut haben, weil sie meinten so, oh mein Gott, wir gehen gerade ins Kino und unser Geld geht jetzt an Christian Bale.
Ja, wie geil, ich habe Christian Bale gerade Geld gegeben. So. Und ich habe den gespielt als Batman.
Ja. Das war wirklich, ja. Das war wirklich sehr, sehr niedlich.
Ja, ja, der hat auf jeden Fall viele tolle Momente. Ich mochte den auch.
Ich fand aber trotzdem, dass die ganze Doku mehr so ein Art Project war, als jetzt eine Doku.
Naja, die hält dann, das ist so dieses Ding, so was ihr sagt, so dass Manco wirklich die Filmmacherin ist, weil die hält da die Kamera hin, so, weißt du, und beobachtet. Aber so filmisch oder wie sie das Ganze zusammengesetzt hat, da wäre mehr drin gewesen, wenn das irgendwie bessere Leute gewesen sind. Da bin ich eurer Meinung. Aber die Story an sich von der Familie ist schon krass. Also die ist schon sehr unterhaltsam. Also.
Ich finde, man hätte schon eine bessere Chronologie auch irgendwie aufbauen können. Ja, das war ein bisschen wirr, genau, weil stellenweise springen die ja dann mit diesen Home-Videos wirklich weit zurück und allein da hätte es ja auch geholfen, das zeitlich irgendwie einordnen zu können.
Aber es, also unterm Strich trotzdem für Filmfans gerade ist das sehr sehenswert und das ist schon emotional an manchen Stellen, auch wie ihr gerade erwähnt habt. Und es ist auch manchmal lustig und manchmal ist es halt glaubst du halt nicht, was du da guckst und so. Manchmal ist es schockierend. Also es ist ein, man sollte sich das schon angucken. Wolfpack ist von mir eine Empfehlung.
Ja, von mir auch.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Eben auch jetzt nicht die Dokumentation des Jahres ist, wo man da irgendwie so total immersiv irgendwie drin ist. Das ist es halt eben auch nicht. Also es ist einfach ein schönes, für mich ein schönes Kunstprojekt, unter Anführungszeichen, dass man sich irgendwie gut anguckt.
Ja, Kunstprojekt klingt schon wieder so ein bisschen Understatement dafür, wenn man jetzt bedenkt, was die durchgemacht haben und
aber
diese ganze Story so. Das klingt so, als wenn das so.
Naja, aber guck mal, das, was du in der Doku wirklich mitbekommst von dem, was sie durchgemacht haben, ist eben immer nur so Dinge, die so angerissen werden aus der Zeit von davor. Und das ist eben, das wäre ja eigentlich das Interessante gewesen für die Doku. Das, ich finde halt, also klar kann ich nachvollziehen, dass die sich sehr auf diese Liebe zum Film und was die Jungs damit gemacht haben, stützt. Das ist ja auch das, was wir als Filmliebhaber irgendwie an dieser Doku cool finden. Aber dabei wird eben viel unter den Tisch fallen gelassen, finde ich, von diesen eigentlich wirklich hart üblen Umständen.
Ja. Unterschreibe ich so.
Ja, ja, ist schon was Wahres dran.
Gut.
Okay.
Wollen wir zu den Punkten übergehen?
Let's do this.
Yes.
Grüß an Markus und hier kommen die Punkte.
Auf IMDb hat der eine 7. Metascore von 75, Rotten Tomatoes eine 7,2 von den Critics und eine 3,6 von der Audience und auf Letterboxd 3,5.
Hört, hört.
Ist alles, finde ich, ganz im Rahmen.
Ja.
Wildes Durcheinander geraten. Wer macht wen? Was macht was? Wie läuft diese Orgie jetzt?
Ja, du, jetzt gibt's ja wieder keine Reihenfolge, jetzt dürfen wir wieder rumdiskutieren, du wirst wieder sagen.
Ladies first.
Oder so.
Damit hast du nicht gerechnet, oder?
Nee.
Ladies first.
Plot Twist.
Gentleman, wie ich bin, Ladies first.
Okay, dann sage ich, Lee ist bei einer 6,5 und Guess ist bei einer 7.
Okay, damit du nicht jedes Mal sagst, ich schick dich vor, mach ich jetzt mal.
Okay, ich hab gar nichts gesagt, ey. Du kennst schon wieder.
Ich sag, Isa ist bei einer 7,5 und du, Lee, bist bei einer 7.
Okay, ich hätte Isa auch auf 7,5 getippt und sag, Guess ist bei einer 8.
Bricht einer richtig aus.
Jetzt wird es auf jeden Fall Unterschiede geben, weil bisher war es ja wirklich so, dass Isa eine Nullrunde hatte und Guess und ich jeweils einen halben daneben. Jetzt verändert sich die Nummer nochmal. So, ich bin bei 7,5.
Ach, shit. Hab ich
so hoch?
Ja, was meine Punkte angeht, muss ich auch wieder an der Stelle sagen. Lee kennt mich. Das ist eine 8.
Wow.
Ja.
Wow, ich habe bei beiden nur einen ganzen Punkt daneben gehauen.
Ja, letzte Rezension hast du nochmal gut auf die Kacke gehauen. Ja,
ja, geil. Oh,
geil.
So, Isa, wo bist du denn?
Bei einer 7.
Ah, okay.
Bei einer 7 doch, okay.
Uiuiui.
So, jetzt muss ich immer.
Mann, das ärgert mich. Ich wollte 7,5 sagen bei Lee, ey. 7 war bescheuert. Aber gut, egal, dann rechne mal zusammen. Ich habe keinen Durchblick mehr. Ich weiß nur, was Isa jetzt
Ja, Isa hat zwei Miese.
Abgeschlagen wurde.
Ja, richtig.
So, aber, schön bei Mario Kart, komplett überholt.
Ich habe nur einen halben Miesen.
Oh nein. Wie, hat wieder gewonnen?
Oh ja.
Oh, wie unangenehm.
Oh, wie unangenehm.
Ja, ich hatte euch wirklich irgendwie schlechter eingeschätzt.
Nee, nee. Also.
Haben wir gemerkt. So, damit ist Isa bei minus 2 gelandet. Mhm. Guess bei minus 1,5. Und ich bei minus 1.
Und es du bei minus 1. Es fing so gut an.
Es fing sehr gut an, Isa.
Hat er wieder um einen halben Punkt gewonnen, der Lump.
Der Lump.
Aber Isa, du hast ja noch zwei Anläufe. Ja, das ist ja nur die erste Episode, die wir aufnehmen von drei. Insofern kannst du noch
kein ein Triple weiteres diese
Mal
Woche.
In den, nee, kein Triple diese Woche, aber du kannst noch in den Lostopf. Ein weiteres Mal.
Ist noch alles drin.
Na gut.
Bist ja schon ganz gut im Rennen.
dieses Kopfgetätschel da von der Seite.
Ja, fein. Kopfgetätschel. Kopfgetätschel ist auch nicht schlecht.
Ja, zumal ist ja eigentlich auch egal, wie das ausgegangen ist, oder?
Für wen egal? Für die Punkterate daraus nicht?
Nee, das natürlich nicht.
Oh, siehst du.
Ja. Ja. Mal gucken, ob die jetzt wieder ein bisschen aktiver werden, wenn hier Isa am Start ist.
Ja, ja, ich hoffe. Wir müssen mal wieder ein bisschen alle mal wieder ein bisschen den Arsch bewegen, da ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und mal ein bisschen mittippen. Mhm. Aber wie gesagt, da warten wir ja noch ein Feedback von euch. Gucken wir mal. Alright.
Sind wir durch, oder was?
Sind wir durch erstmal für diesen Teil und 205 im Kasten.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns natürlich erstmal wieder ausführlich bei Isa. Sehr
Vielen
cool,
Dank.
Dass
Danke,
du diese
Isa.
Woche am Start bist.
Danke und dafür, dass du schön mitgemacht hast.
Tätschel,
Tätschel. Tätschel,
Tätschel.
Krieg ich gleich einen Zuckerli zugeschmissen?
Du kriegst gleich einen Keks, ja.
Keks, okay. Ja, dann bedanken wir uns natürlich auch noch bei all unseren Supportern.
Machen wir.
Dass ihr das so fleißig weitermacht. Vielen Dank dafür.
Auf alle Fälle.
An alle, die es noch nicht machen, guckt euch das mal an. Auf Patreon und Steady. Und ansonsten natürlich alles irgendwie auf Social Media zu finden.
Und schämt euch.
Immer
mal,
schön.
Isa auch Supporterin, ja. Guck mal, wie gut gelaunt die durchs Leben geht, ja, weil die so viel Gutes tut. Nehmt euch ein Beispiel.
Weil sie so viel Gutes tut.
Ja. Supportet die Banausen.
Ja, alles richtig gemacht. Sehr schön.
Ja, in diesem Sinne. Tschüss, oder?
Servus.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.